Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Also ich kann jeden empfehlen. Ohne Freundin, da kommt man ganz gut weg. Ja, von dem, du kriegst überall wo. Überall kriegst was Neues. Ja, jede Mutter hat eine schöne Tochter.
Tja, mit diesen tollen Worten eröffnen wir den Sonntag. Hier ist Sanft und sorgfältig.
Hello, hello, hier ist Sanft und sorgfältig mit Olli Schulz
und Janni Böhmermann.
Janni Böhmermanni. Und heute ist Sonntag, der 12. Oktober.
Das stimmt.
2014.
Heute wird meine Mutter 60 Jahre alt, um mal gleich eine persönliche Note in den Tag zu bringen.
Eine sehr junge Mutter.
Das ist sehr, für so einen alten Mann, also wie mich, ist es wirklich eine wahnsinnig junge Mutter.
Du bist nächste Woche 41 und deine Mutter wird 60?
Ja. 19? Und ich bin das drittälteste Kind in der Familie. Meine Brüder sind so 10, 20 Jahre älter. Ja, bei uns, wir nehmen das so. Wir nehmen das ganz locker in der Familie, Jan. Wie geht's dir denn? Du hast schon wieder was im Mund.
Ja, ich hab mir jetzt ein Ballisto hier genommen. Ein grünes Ballisto. Das erinnert mich immer an meinen Nachbarn früher,
ja.
Als ich noch in Bremen-Nord gewohnt habe. Ganz, ganz früher. Der hat mir mal Ballisto geschenkt und wollte, dass ich in die Wohnung komme von ihm.
Aber das ist ja lieb, oder? Das ist doch nett von ihm.
Ja, er meinte, er hat da eine Mickey-Maus-Sammlung und eine Ü-Ei-Sammlung. Und ich soll mal reinkommen und ich brauche auch nichts anziehen, wenn ich möchte, hat er gesagt.
Weil das so warm ist bei ihm, weil er einen Saunaclub in seiner Wohnung hatte oder wie?
Nee, der hat einfach immer die Heizung sehr warm, auch im Winter und auch im Sommer immer sehr doll die Heizung an. Und hat dann, viele Kinder haben sich dann mal Ballistos rausgeholt, die sind dann stundenlang später erst wiedergekommen.
Weil die erst das Ballisto suchen mussten oder was?
Ja, der hat das Ballisto dann irgendwo in der Wohnung versteckt. Und weißt du was?
Ja.
Ein Freund von mir hat mir erzählt, weißt du, wo das war?
Nein.
In seiner Hose.
Oh, das ist aber gemein, da muss man echt lange suchen.
Aber er hat Tipps gegeben.
Ach ja, da fängt ja richtig schön an. Aber da sind wir schon beim Thema der heutigen Sendung, liebe Radiofans unserer Sendung. Es geht heute um Bestechlichkeit. Wie bestechlich sind wir eigentlich? Und lassen Sie sich auch noch für ein Ballisto in die Wohnung locken? Das ist die große Frage. Und Jan, da würde ich doch gleich mal die Frage an dich weiterleiten. Bist du eigentlich sehr bestechlich?
Ich habe das mal versucht. Ich habe mal, also Olli, in unserem Bereich, in dem wir arbeiten, kommt man ja gelegentlich mal an den Punkt, wo man auf einmal eine Palette Red Bull zu Hause stehen hat und man sich fragt, woher kommen die eigentlich? Und was muss ich dafür machen, wenn ich die jetzt austrinke?
Was würdest du denn machen für eine Palette Red Bull?
Ja, es ist noch nicht, also bei mir ist tatsächlich privat noch nicht vorgekommen. Und auch in der Firma haben wir sehr strenge Compliance-Regeln. Alles über 20 Euro muss gemeldet werden. Alle Geschenke über 20 Euro sind nicht erlaubt bei uns in der Firma. Es ist wirklich wahr.
Da, echt? Von welcher Firma redest du jetzt gerade?
Ja, von der Firma, die jetzt zum Beispiel das Neo-Magazin macht.
Ach so, deine Produktionsfirma sozusagen.
Genau, alles, also was heißt meine Produktionsfirma? Also
Böhmermanns Produktionsfirma, ja.
Genau, ja, und da alles über 20 Euro muss angegeben werden. Damit halten wir uns so am deutschen Standard und auch zum Beispiel Leute von der Müllabfuhr.
Ja.
Den darfst du zum Beispiel schon keine Schachtel Harald Glückler Pralinen auf die Mülltonne legen, wenn du mit ihrer Arbeit besonders zufrieden bist, weil das ist Bestechlichkeit. Nachher räumen die dann deinen Müll weg, auch wenn die Tonne zu schwer ist und so, und das will dann der Müllentsorger nicht. Da ist, glaube ich, die Compliance-Schere greift da schon ab 4 Euro oder so. Man darf denen auch nichts zustecken. Ist alles verboten, ist nicht erlaubt.
Aber kennst du das eigentlich auch? Bist du manchmal so unbeholfen, wenn du zum Beispiel, also ab und zu bin ich ja in so einem noblen Hotel und dann trägt mir jemand den Koffer nach oben und dann steht er in meinem Zimmer und dann überlegt man, gibt man dem jetzt Trinkgeld dafür? Und ich habe dann nie was Kleines, ich habe immer nur große Scheine und sag, ja, ich hab
irgendwo im Raum ein Ballisto versteckt und du kannst das suchen, mache ich dann immer.
Ja, okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nee, aber gibst du Trinkgeld? Gibst du zum Beispiel so einem, so jemand, der seine Koffer nach oben trägt oder so jemandem Trinkgeld? Machst du das?
Nee, also in Deutschland nicht, weil ich halt daran glaube, dass wir verantwortungsvolle Unternehmer haben, die ihre Leute so gut bezahlen, dass sie kein Trinkgeld von den Leuten brauchen. Also gerade für sowas. Im Restaurant eigentlich immer 10%, Taxifahrer auch.
Ja.
Bei Taxifahrern ist mein Trinkgeld immer so zwischen 10 und 40 oder 50%, je nachdem, wie scheiße die Fahrt war. Bei einer besonders schlechten Fahrt, das habe ich von Harald Schmidt gelernt, das finde ich eine ganz tolle Idee, Demütigung durch Geld. Also Taxifahrer durch extrem viel Geld, die besonders schlecht sind, durch extrem viel Geld demütigen.
Also den extra also den viel geben, aber dann freut er. Aber vielleicht ist derjenige dann auch so doof, dass du denkst, ja, der ist ja doof, der gibt mir jetzt so viel Geld, obwohl ich so scheiße gefahren bin. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich den demütigt oder dem einfach nur noch Öl ins Feuer kippt. Also für seine...
Ja, aber dann wird er zu den nächsten Gästen auch wieder scheiße sein. Dann wird er immer scheißer und kriegt immer, also dann, und dann funktioniert das aber nicht, weil die meisten natürlich sagen, ich gebe dem doch kein Geld, wenn er scheiße zu mir ist.
Da bin ich alte Schule. Wenn ich einen Taxifahrer habe und der ist richtig unfreundlich, fährt schlecht,
das fällt noch
aus. Kein Trinkgeld. Einfach kein, genau auf den Pfennig genau, also auf den Cent genau, würde ich rundlich.
Und fünf Minuten lang das Kleingeld aus dem Portemonnaie rauskam, dass das schön lange noch stehen muss.
Genau. Das finde ich gut.
Du,
ja.
Ich habe mal in Bremen habe ich mir bei Regen vom ich hatte eine Wohnung in der Nähe des Hauptbahnhofs, also gar nicht weit weg, so 6-7 Minuten, als ich noch als Stricher gearbeitet habe, und habe ich eingekauft im Aldi beim Hauptbahnhof in Bremen und habe mich dann bei starkem Regen die 4 Minuten nach Hause fahren lassen. Mhm. Und da war der Taxifahrer, hat sich so aufgeregt die ganze Fahrt über, dass er jetzt so lange am Bahnhof gewartet hat, um mich dann drei Meter weiter zu fahren, dass ich dann an der Ampel ausgestiegen bin, den Kofferraum aufgemacht habe, meine Einkäufe rausgeholt habe und nicht bezahlt und einfach mit offener Tür ihn habe stehen lassen.
Das habe ich aber auch schon mal gemacht. Aber manchmal kommen sie dann hinterher, wenn das noch flinke Jungs sind. Aber wenn das so ein alter
Bandscheibe. Ach so, Bandscheibe.
Die haben alle Bandscheibe vom Rumsitzen. Ne? Jan, ja, wir sind auch schon wieder bestochen. Unsere Sendung wird auch ab und zu, wir kriegen manchmal Bestechungssachen. Jetzt hat sich
ich bin nicht abgeneigt übrigens. Das muss man, also ich gerne die Sendung. Das Problem ist nur, dass Olli das immer bekommt, weil der in Berlin sitzt und ich immer das Nachsehen habe. Ich sitze in Köln. Also wenn Sie, liebe Sarah Wiener zum Beispiel, deine Marmeladendöschen von vor 2 Wochen sind bei mir nie angekommen. Die liegen angeblich noch bei Olli in der Wohnung.
Die stehen noch ungeöffnet bei mir im Kühlschrank, Jan.
Und das nächste irgendwelchen Sexspielchen missbraucht und dann kriegt er irgendwelche merkwürdig verschmierten Marmeladendosen zugeschickt.
Nee, das ist ja so Rote-Bete-Creme und sowas. Und das nächste Mal, wenn du bei mir schläfst, dann werde ich meine Beine mit Rote-Bete-Creme einreiben. Ja,
das ist eine Kausalkette. Wenn du bei mir schläfst, was danach kommt, das ist einfach mit Nein zu beantworten. Ich werde niemals bei dir schlafen. Das ist die Olli-Schulz-Kausalkettenfalle. Wenn du bei mir schläfst, dann. Wenn wir mal Oralsex haben, dann. Das ist einfach alles, was danach kommt, wird niemals stattfinden. Ich werde niemals bei dir schlafen. Meine Mama erlaubt das nicht.
Ja, aber du weißt doch gar nicht, wie schön das ist. Ich habe ein Gästezimmer.
Toll.
Und dann lese ich dir noch was vor vom Schlafen gehen.
Und nachts muss ich dein Ballisto suchen gehen.
Ja, komm mal schnell rüber in mein Zimmer, da ist ein Ballisto. Das ruft deinen Namen, Jan. Ja, wir sind schon wieder beschenkt worden von einer Hörerin namens Dari, und die hat uns ein Männer-Take-Care Kosmetik-Set zugeschickt. Ich kenne die Marke nicht, Rituals oder Rituals.
Darf man jetzt nicht sagen.
Also,
es gibt aber auch noch
Sachen wie, nenn mir nochmal schnell ein paar Kosmetikfirmen. Ich kenne
Oil of Olas.
4711.
Lush,
genau. Von Harald Lush, dem Typen, der im Fernsehen immer alles erklärt, der eigene Kosmetikkette. Nee, das ist Harald Lesch. Ich komme schon wieder durcheinander.
Und ja, ist egal.
Wir haben hier, pass auf, ich lese dir mal vor, was ich hier habe. Ich habe hier, das wäre vielleicht ganz gut, Take Care Hair, also für ausfallende Haare. Also das ist was für dich, da werden die Haare wieder voller.
Hey, Moment mal, wer von uns wird denn 41 nächste Woche? Und ganz ehrlich, nur weil, also da müssen wir mal ganz kurz...
Ich will 41, okay. Aber wer von uns beiden hat einen Haaransatz wie 63? Also das ist jetzt eine andere, also wenn ich das mal ganz kurz in den Raum stellen darf.
Ja, Olli, das Problem ist bei Haaren im Alter. Also erstmal, ich werde nie ganz kahl sein. Zumindest meine genetische Disposition sagt, ich werde grau, bevor ich kahl werde. Ja. Und werde dann eines Tages wie mein Opa, wo gar nicht auffällt, dass er eigentlich gar keine Haare hat, weil er einfach ein Opa ist. Mein Gesicht muss halt nachaltern. Und das ist, da kommst du ins Spiel. Ich würde mir sehr wünschen, dass du in Zukunft hier in der Sendung so einen Psychoterror machst, dass mein Gesicht dem Haaransatz hinterher altert.
Ich soll dich ein bisschen älter machen, als du bist.
Also indem du einfach über Druck, psychischen Druck und über Mobbing eigentlich, Telemobbing,
ja.
Cybermobbing, mich so fertig macht, dass mein Gesicht so zerfurcht ist, dass die Leute sagen, ja, jetzt er sieht einfach überall aus wie 60.
Weißt du, was ich gerade gemacht habe, Jan? Ich habe mir gerade den Lippenbalsam, der dabei war, auf meine Lippen geträufelt.
Und, was passiert?
Merkst du, wie sanft meine Stimme auf einmal geworden ist?
Das ist ja, du klingst wie Marielle Ahrens aussieht.
Oh, die habe ich gesehen beim Deutschen Fernsehpreis. Marielle Ahrens, die große deutsche Charakterdarstellerin. Schön hinten mit so einer Klammer, so die ganze Haut also festgetackert. Und ganz viele Stars da gesehen. Da müssen wir auch noch heute drüber reden. Haben wir in der letzten Sendung ja ein bisschen versäumt, ne?
Ja, warum eigentlich? Weil, kann man ruhig mal sagen, weil wir haben die Sendung am Mittwoch aufgezeichnet, weil dir nicht zuzumuten war, am Freitag oder am Samstag oder am Sonntag nach dem großen Absturz beim Fernsehpreis noch eine Sendung zu machen. Nee, es passte irgendwie terminlich nicht.
Der große Absturz, der genau eine halbe Stunde, nachdem die Sendung fertig moderiert war, war ich schon der Erste, der das Gebäude verlassen hat.
Ich hatte gedacht, dass du noch während der, also die Bilder, die ich von dir gesehen habe auf der Veranstaltung, hätten eigentlich die Vermutung nahegelegt, dass du noch während der Veranstaltung rausgelaufen bist.
Es war eine der härtesten Veranstaltungen, auf der ich je war. Jetzt müssen wir ein bisschen Musik machen, Jan. Jetzt kommen wir langsam rein in den Sonntag, in den Sunny Sunday heute hier, Samstag und sorgfältig, mit ihren beiden gut gelaunten, charismatischen, witzigen Hostboys. Hier ist Jan Böhmermann, hier ist Olli Schulz. Und hier ist ein Party-Track von David Guetta. Und gleich geht's weiter. Come on. Da sind wir zurück, sanft und sorgfältig, die große Sonntagnachmittagssendung for the whole family. Mein Name ist Olli Schulz.
Yeah. Mein Name ist Jan Böhmermann und wir haben einiges nachzuholen. Zum einen müssen wir mal ganz ausführlich über den deutschen Fernsehpreis sprechen. Ich war leider nicht da, ich konnte leider nicht, aber ich hatte einfach keine Zeit. Du warst da, du hast dir die Veranstaltung gegeben, weil du natürlich in der leisen Hoffnung, dass du was abräumst da gegen Guido Maria Kretschmer.
Nein, das habe ich dir schon Wochen vorher gesagt. Das weißt du auch. Jan, jetzt hör auf zu lügen. Du weißt, dass ich seit Wochen gesagt habe.
Oh, wie sauer er auf einmal ist.
Nein, ich bin nicht sauer, aber ich will jetzt hier keine Verleumdung. Ich bin hingegangen, weil ich dem ganzen Team, die für meine Sendung seit einem Jahr arbeiten, das
gefeiert haben.
Schuldig bin, mich da blicken zu lassen und nicht hinzugehen, wäre irgendwie so ein bisschen, ist mir alles egal. Deswegen bin ich hingegangen. Die ganze Veranstaltung hat 3 Stunden gedauert und ich rede jetzt nur von der Verleihung. 3 Stunden. Und man durfte nicht auf Klo gehen, gar nichts. Es war irgendwie wichtig, dass man die ganze Zeit da saß. Ich bin dann trotzdem aufgestanden, als der einzige musikalische Act aufgetreten ist.
Wer war das denn? Wer der Musik-Act?
Mark Forster.
Ach so, guck mal an.
Mark Forster.
Das ist ja, liebe Grüße an Mark Forster. Ich habe mit Mark Forster, ich habe den kennengelernt. Der war in meiner Late-Line-Sendung, ich glaube vor 2 Jahren oder sowas, in Hannover ist der aufgetreten.
Ja.
Und dann ein Jahr später hat er dann irgendwie Feature-Track mit Bushido. Wahnsinnig netter Typ. Und wusste ich gar nicht, der hat
Kurt
Krömer
jahrelang
begleitet.
Ne? Ja, wahllos. Ja, erstmal Feature-Track mit Bushido, Kurt Krömer begleitet, dann Deutscher Fernsehpreis. Wo ist da die rote Linie in seiner Karriere?
Was heißt denn, was ist denn das für eine Quatschargumentation?
Naja, ich frage ja nur gerade.
Wo ist denn deine rote Linie?
Ich habe keine, aber die meisten Künstler haben ja eine.
Ja,
meinst du, Mark Forster tritt in meine Fußspuren, hat keine Linie in seiner Karriere eingebaut?
Ja, aber ich fand, es war ein wahnsinniger Typ und angenehmer Sänger.
Total.
Und gerade jetzt, wo dieser Platz frei wird, weil Xavier Naidoo übers Kuckucksnest geflogen ist, wird ja dieser Platz frei, deutscher R&B, Soul-mäßig und einfach so ein bisschen Gefühlssong. Xavier Naidoo ist ja eigentlich nicht mehr ernst zu nehmen, auch als Sänger.
Aber mal ganz ehrlich, was ist denn da gerade los mit Xavier Naidoo? Warum tritt er auf irgendwelchen Veranstaltungen auf für deutsch-national denkende Freaks und macht da irgendwie so komische, sinnlose Reden und fängt dann an, noch irgendwas zu singen? Und was ist da passiert? Der ist doch so wohlhabend, der müsste doch eigentlich ein gutes Leben, der sollte sich sozial engagieren. Und was macht er? Er tritt auf fragwürdigen Veranstaltungen auf und hat noch nicht mal eine Message. Er redet wahlloses Zeug und selbst die Bild-Zeitung hat sich von ihm abgewandt. Ich meine, das wäre, wenn selbst die Bild-Zeitung sich von ihr abwendet. Ne?
Ja, genau. Und er hat eine schöne Begründung geliefert. Er hat sich diese Woche jetzt gerechtfertigt. Warum? Und zwar, er sagt, Momentchen mal, wo haben wir es? Ich habe sie extra rausgesucht. Naidoo behält sich das Recht vor, sich systemkritisch zu äußern. Und deswegen musste ich zu den Veranstaltungen gehen, zu den Menschen der Mahnwachen und zu den Menschen, die sich Reichsbürger nennen, weil es sind alle Systemkritiker, so wie ich. Wir brauchen diese Meinungsfreiheit. Und dann sagt er vor allem den bemerkenswerten Satz, ich möchte auf Menschen zugehen, auch zu Reichsbürgern, auch auf die NPD, das ist mir alles Wurst. Die Frau Merkel kann sich ja auch nicht aussuchen, ob sie vor den Linken oder vor irgendjemandem anders spricht. Sie muss als Bundeskanzlerin von allen sprechen. Somit ist das Selbstverständnis von Xavier Naidoo auch relativ schnell erklärt. Er befindet sich intellektuell und machtmäßig ungefähr auf dem Niveau der Bundeskanzlerin und er muss einfach zu allen Leuten sprechen, weil er ist ein Bundeskünstler. Genau wie Frau Merkel, die kann sich auch nicht aussuchen, wer er zuhört. Das ist bei Xavier Naidoo nicht anders, aber als vom Volk gewählter R&B-Star.
Aber mal Hand aufs Herz, da sind noch die Drähte richtig durchgeschmort im Kopf, oder?
Also, ja. Also 20 Jahre lang bekifft mit dem Wohnmobil durch Deutschland fahren, da kannst du einfach nicht
erklären. Das war Thomas Dehn.
Nein, das ist auch Xavier Naidoo. Ich habe Xavier Naidoo mal kennengelernt, da war ich mit Klaas eine Veranstaltung moderiert. Ja. Serdar Somunchus 30-jähriges oder 25-jähriges Bühnenjubiläum, da war Xavier Naidoo auch da. Und er kam irgendwie in letzter Minute mit so einem verqualmten Wohnmobil hinten auf dem Parkplatz vom FZW in Dortmund gefahren, stieg da aus und hat einfach seine Songs runtergehockt und ist wieder eingestiegen in seine Drogenhölle. Ich glaube, ich habe auch Walter White und Jesse Pinkman gesehen.
In Unterhose beide, die da irgendwie und mit Mundschutz.
Genau. Nee, aber ich glaube, das hinterlässt einfach Spuren, 20 Jahre lang da irgendwie mit so einem Mannheimer Background bekifft durch die Gegend fahren. Und irgendwann denkst du halt, du kannst die Welt verändern, wenn du vor NPD-Leuten sprichst. Aber das ist das Gegenteil da kannst du mich am allerwenigsten verändern.
Absolut, da kannst du mich aber. Und außerdem ist das Problem vielleicht, dass der vielleicht so lange jetzt Erfolg hat und so lange dabei ist, dass der so ein bisschen wasted ist, dass man irgendwann auch gar nicht mehr weiß, was will man jetzt eigentlich noch. Und der ist jetzt vielleicht Anfang 40 oder so und hat jetzt keine Ahnung, wie die Karriere weitergehen soll.
Ja, also keine rote Linie. Der hatte keine rote Linie in seinem Leben.
So wie Olli Schulz und Mark Forster.
Ja, und letztlich, guck mal, dann nützt ja auch volles Haar nichts mehr, wenn du Quatsch redest. Obwohl weiß man gar nicht, ob der volles Haar hat. Der hat ja immer so eine Klaus-Meine-Gedächtnismütze auf. Kann ja auch sein, darunter einfach so ein Kranz, so ein Haarkranz einfach nur. Möchte ich nicht ausschließen.
Ja, wollen wir den mal einladen? Wollen wir den mal anrufen in der nächsten Sendung, dass wir mit dem mal darüber reden, was da los ist? Das wäre doch mal gut.
Ja, er würde ja für uns, würde er auch reden, also nach seiner Logik. Würde
absolut.
Er geht auf alle Leute zu.
Für Schwachmaten, also für Radioschwachmaten wie uns würde er auch irgendwie nochmal eine Ansage machen.
Vielleicht. Und ich sag mal, wenn er nicht zu uns kommt und hier in der Sendung redet, dann sind wir offensichtlich in Xavier Naidoos wirrer Gedankenwelt niederer als die NPD. Und dann hat er sich endgültig disqualifiziert.
Man kann sagen, wird die Sendung hier im Mannheim ausgestrahlt? Haben wir einen Mannheimer Sender, der uns supportet?
Ja, das Ding, SWR, das Ding ist Mannheim Home.
Lieber Xavier Naidoo, hier ist Olli Schulz. Ich bin Single, ich bin 41, ich hoffe, das will er gar nicht wissen, ob ich Single bin.
Ich bin eine Information für alle interessierten Frauen, die jetzt noch Lust haben, so ein bisschen einen, der im Leben so ein kleines bisschen, ich sag mal, auch mal mit dem falschen Fuß aufsteht und ich sag mal, die Zuverlässigkeit ist nicht unbedingt eine seiner wichtigsten Eigenschaften, aber ist ein wahnsinnig toller Küsser und riecht extrem gut.
Ja, und er kriegt die ganze Zeit Männerprodukte von Kosmetikfirmen. Also er riecht immer gut. Lieber Xavier Naidoo, hier ist Olli Schulz, hier ist Jan Böhmermann. Wir würden dich gerne einladen zu einem kleinen Smalltalk in unsere Sendung. Also du kannst auch anrufen, du kannst weiter in deinem Wohnmobil sitzen, einfach nur Handy zücken und meine Nummer anrufen, die ich dir jetzt hier sage.
Nein. Ist die 01. Nee, ich kann ja mal meine Nummer sagen, wenn das okay ist für dich.
Ja, man kann mal, ja, anrufen. Ja, super.
Warte mal, ich muss ihn mal kurz raussuchen hier. So. Meine Nummer ist die 0151. 5737.
Ist das dein Handy, mit dem du immer Pizza bestellst, wenn du, also dein zweites Handy?
0151 5737.
Das ist wahrscheinlich die Nummer von Moses P., seinem Erzfeind.
Lass dich überraschen, wen er erreicht, wenn er da rankommt. Anruf.
So, Bestechlichkeit ist das Thema der heutigen Sendung.
Ach so, ja, Bestechlichkeit. Ah, genau. Hast du schon mal in deinem Leben Werbung gemacht für Produkte? Nee, das ist eine falsche Frage. Hast du schon mal in deinem Leben heimlich Werbung gemacht? Das ist ja letztlich auch Bestechlichkeit. Schleichwerbung und Bestechlichkeit geht ja Hand in Hand. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist relativ, also bei mir ist tatsächlich noch nicht vorgekommen, aber es ist relativ häufig in unserem Geschäft, dass dann auf einmal, lass doch mal zum Beispiel das Wort Rituals fallen oder Sarah Wiener oder so. Und dann kriegst du auf einmal bei Sarah Wiener einen Schnitzel umsonst. Und das ist nämlich schon illegal. So ist es nämlich. Das ist nämlich schon verboten, das macht man schon nicht. Und es ist moralisch auch nicht in Ordnung.
Aber weißt du was, jeder hat doch irgendwelche Kontakte und irgendwelche Leute, wo sie was günstiger kriegen. Also es ist ja nicht nur so in einer öffentlichen Welt so oder in einer prominenten Welt oder was auch immer, sondern jeder kann doch irgendwie sich eine Connection machen und dann hat der Kurt noch einen Kumpel, den Uwe, und der hat eine Werkstatt, und weil die früher immer zusammen in gleichen Saunaclub gegangen sind, kriegt er dafür 50% günstiger irgendwie seinen Wagen repariert. Und das ist ja auch nichts anderes. Also ich meine, die Welt besteht doch aus einem Netzwerk an Freundschaften und Bekanntschaften. Das ist doch völlig legitim. Und wenn das von Rituals nun mal meine besten Freunde sind von dieser Kosmetikfirma, die mich seit Jahren supporten und meine Karriere unterstützen, dann finde ich das völlig okay, wenn ich mal kurz den Namen erwähne.
Ja, Olli. Ich sag mal, kann es auch sein, dass dieses Netzwerk, was man aufbaut, im Alter wird das immer krasser.
Im Alter wird es immer kleiner, vor allem, weil man immer
wird. Irgendwann sterbt, ich habe es letztens bei Twitter gelesen, kann es sein, dass das, wenn man alt wird, dass dann passiert, dass einfach jede Woche irgendein Held deiner Jugend verschwindet, weil er einfach stirbt. Das ist einfach so, ne? Je älter man wird, desto öfter sterben Leute, wo man denkt, wie, der ist jetzt gestorben? Hä? Und es fängt an mit so Robin Williams, dass man dann denkt, so, oh,
ja, und das Schlimme ist, dass jetzt wirklich einen Monat später Per Augustinski gestorben ist. Die Synchronstimme, die 30 Jahren die Synchronstimme gemacht hat von Robin Williams, und den ich auch immer mochte, den ich seit meiner Kindheit kannte.
Irgendwie, Mann um Mann, unvergessen.
Mann um Mann, klassischer. Weißt du, wer das erfunden hat, Mann um Mann?
Frank Elstner, habe ich dir erzählt, vor 3 Wochen
in der Sendung. Ja, genau, hat mir nämlich ein guter Kumpel erzählt, hier in der Sendung.
Ja, und das hat der Frank Elstner erzählt, das ist immer noch einer seiner größten kommerziellen Erfolge, weil das innerhalb Südamerika immer noch läuft, sehr erfolgreich. Kann man sich auch voll vorstellen, Männer, die von Frauen in Swimmingpools geschubst werden, ist einfach ein Ankommer in Südamerika und in spanischsprachigen Ländern.
Ja, und ist irgendwie komisch.
Auch tot.
Irgendwie
auch tot.
Komisch, ja, ne?
Per diese Woche gestorben. Freitag vor einer Woche.
Ja. Freitag. Aber das ist ja, man kann so viele, dieses Jahr sind echt sehr viele Leute gestorben, die man sehr geschätzt hat oder die man gut
fand. Finde ich auch.
Ne? Ja. Und wir spielen
jetzt hast du gehört, Morrissey hat Krebs?
Ja, habe ich auch gehört. Oh, das wird eine also richtig schwierige. Aber jetzt kriegt die Sendung eine richtig schönere Richtung. Jetzt von Bestechlichkeit.
Aber das muss auch mal sein. Ich möchte einfach gerne, um Morrissey GEMA-mäßig zu unterstützen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Würde ich jetzt gerne einen Song von Morrissey hören.
Aber First of the Gang, come on. Lass uns
Nicht First of the Gang, du, das ist zynisch, das jetzt. Dann würde ich eher was aus seiner Zeit mit den Smiths, There's a Light That Never Goes Out.
Nein, das ist zu traurig. Lass uns This Charming Man. Du glaubst doch nicht, dass Enjoy Radio jetzt das Charming Man von The Smiths spielt, oder?
Meine Damen und Herren, hier ist Enjoy, Bremen 4, UFM, Das Ding, Puls und Radio 1 spielen jetzt von Morrissey bzw. The Smiths, This Charming Man. Für alle, die auch an Morrissey denken.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Hallo, es ist Sonntag, hier ist Sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann.
Hallo, und Olli Schulz ist auch da, der bestechliche Olli Schulz und der unbestechliche Jan Böhmermann, so kann man es ruhig sagen.
Oh, so hörst du es gerne, Jan, so hörst du es gerne. Wenn jeder, der in deine Wohnung kommt, dieses ganze Produktmarketing sieht, in deiner Wohnung, überall hängen Bilder von den Simpsons, von diesen ganzen Zeichentrickserien, die du gut findest. Oder hier nochmal eine Diddlemaus von Uli, wie heißt er nochmal?
Uli Stein,
eine Diddlemaus.
Der Torwart und Comiczeichner Uli Stein.
Liebe Radiofans, was... Stellen Sie sich so vor, ich klingel bei Jan Böhmermann, ich war schon ein paar Mal in seiner Wohnung, wir wohnen in einem 7-stockwerkigen Haus und jedes Stockwerk ist anders eingerichtet nach einer Produkt, also wie im Supermarkt so ein bisschen oder wie bei Karstadt. Du kommst rein und unten ist erstmal, da gibt es erstmal schöne Schuhkartons mit Diddlemäusen und so und dann sagt er, hier willst du eine haben, eine kleine Diddlemaus oder willst du hier einen Garfield haben und hier gibt's noch...
Das Red Bull Zimmer, ist das Red Bull Zimmer, wo alles voller Red Bull Dosen steht, weil ich krieg von Red Bull immer einmal am Tag krieg ich eine Palette geliefert von so einem Promo-Team, alle die Sachen, die sie nicht in der Disco verteilt haben, bringen sie mir immer morgens vorbei mit so einem Red Bull Auto.
Sag mal,
und das steht alles in einem Zimmer.
Und in welchem Stockwerk ist nochmal bei dir dein Calippo-Zimmer?
Das Calippo-Zimmer ist ganz unten, das ist im Keller.
Achso, genau, das ist interessant. Da gibt es nämlich Calippo-Cola hast du da stehen, also die hängen da so, das ist ja so ganz kalt, dieses Zimmer, das ist ja so eine Tiefkühl. Und da gibt es Calippo-Cola, Calippo-Kirsch, Calippo-Orange und da hast du ein Calippo manchmal dazwischen, das ist so fleischfarbenes Calippo.
Ja, genau. Und ja. Lass mich mal, kannst du mal probieren, wie das schmeckt?
Das Calippo-Zimmer ist im Keller, das kann man auch von außen abschließen, ne?
Ja, genau.
Genau, und wo?
Du, Olli,
ja?
Nee, lass uns, ich finde das sehr schön, ich möchte erstmal nicht, dass du privat über private Sachen redest, das geht überhaupt die Leute gar nichts an, wie meine Wohnung aussieht. Und ich möchte viel eher mal darauf jetzt pochen, dass wir uns karrieremäßig ein kleines bisschen weiterentwickeln, weil Stichwort Bestechlichkeit, da komme ich eigentlich relativ nahtlos auch zu YouTube und Google, weil das große Manko an dieser Videoplattform, wo ja die ganzen jungen Leute ihre coolen Inhalte posten, ist, dass das alles, ist ja, Google ist ein großer Konzern und YouTube ist natürlich nichts anderes als eine kommerzielle Plattform und da wird einfach Schleichwerbung betrieben ohne Ende. Also die Stars von Waititi, ne, die habe ich so geschätzt. Waititi, geile Gags, immer am Puls der Zeit,
noch
immer
nie,
fresh und neu.
Nicht einmal gesehen.
Die sind super lustig, das sind drei süße Typen, die verfolge ich, seit die 11 sind. Ich habe angefangen, die aus sexuellen Gründen mir anzugucken. Mittlerweile finde ich die auch inhaltlich ganz gut und aber auch, weil die jetzt sexuell für mich nicht mehr so interessant sind wie früher. Und ist ja wirklich jeder zweite Satz irgendein Product Placement und von wegen, ich kaufe mal eben bei MacPaper was ein und hey, habt ihr schon die neuen Pakete von DHL, die neuen Paketmarken gesehen und so, da ist wirklich alles.
Aber vielleicht sind es einfach leidenschaftliche Konsumenten und die kriegen gar kein Geld dafür.
Ja, aber auch diese ganzen Howls, Sam Slimani, ne? Also Sam, ich gebe mir einen Baseballschläger, ich möchte ganz schnell auf den draufhauen, wenn ich ihn sehe, Slimani, der Mr. Tutorial, ein sehr berühmter Internetstar.
Ja.
Und ich habe mir jetzt mal letzten Wochen mal so ein paar Sachen von ihm angeguckt, baut wahnsinnige Aggressionen in mir auf. Der packt seine Rossmann-Tüte aus, vor den Augen der Leute. Und dann erzählt er, was er sich für tolle Fructis-Garnier-Shampoos gekauft hat.
Warum guckst du dir das an?
Ja, weil ich habe keinen Hass mehr, ich spür keinen Hass mehr in mir und der muss irgendwoher wieder kommen und ich habe festgestellt, dass das Internet und gerade YouTube, diese ganzen YouTube-Stars, das ist für mich, da baut sich in mir richtiger Hass auf, dieser von früher, weißt du?
Ja.
Dieser Hass, den ich lange vermisst habe, wo ich gedacht habe, den spüre ich schon gar nicht mehr, der ist wieder da, seit ein paar Wochen, seit ich Internet für mich entdeckt habe.
Also auf YouTube und dann guckst du dir so Selbstdarsteller auf YouTube an und bist sauer auf die. Das Problem
ja,
ist,
es gibt einfach,
ich kenne mich da zu wenig aus, leider. Ich gucke immer nur Dokus auf YouTube oder hier Tatort oder Polizeiruf zum Einschlafen oder sowas. Das gibt's ja auch alles auf YouTube. Und aber ich gucke mir das nicht an, wenn einer bei Rossmann eingekauft hat und sich da irgendwie die Tüte irgendwie entleert, ne? Bestechlichkeit. Ich habe vorgestern mit Gerhard Schröder dieses Interview gesehen mit Reinhold Beckmann. Das hieß Macht Mensch Schröder. Und aber in drei Wörtern natürlich. Macht Mensch Schröder. Und da hat Reinhold Beckmann Gerhard Schröder begleitet. Und da hat hat Gerhard Schröder dann nochmal eindringlich erklärt und erzählt, warum er eigentlich Vorstandsmitglied bei der Gazprom geworden ist nach seinem Kanzlerfall. Und er hat gesagt, er hat das eigentlich nicht gemacht aus finanziellen Gründen, sondern weil er nicht in dieses leere Loch fallen wollte, wo man sinnlos herumrennt und Bücher schreibt über seine politische Karriere und sich in jede Talkshow setzt. Glaubst du ihm das?
Nee, das glaube ich ihm nicht, aber ich fand trotzdem das Interview beeindruckend wegen des einen Satzes. Es geht ja irgendwie um die Verbindung von Schröder zu Putin.
Ja.
Und Reinhold Beckmann hat gefragt, warum machen Sie das warum kritisieren Sie ihn nicht öffentlich für seine Politik? Und dann sagte, wenn ich das öffentlich machen würde, erstmal ist es ein Freund von mir seit Jahrzehnten, wenn ich ihn öffentlich kritisieren würde, würde ich das Recht verwirken, das nicht öffentlich zu tun. Ne? Also das fand ich schon... Also abgesehen davon, dass die ganze Dokumentation, die war extrem gut. Also ich fand es wirklich, in Interviews kann er wirklich sehr gut, Beckmann. Aber dieses pathetische, ich laufe mit Schröder über den Fußballplatz und kick mit dem, da habe ich wirklich in den Fernseher gekotzt, als ich das gesehen habe. Und auch den eigenen selbstgesprochenen Off-Text. Aber ansonsten muss man sagen, das Interview war wirklich extrem gut. Also
finde ich auch, ich habe es auch durchgeguckt. Ne? Ich fand es echt interessant. Gerhard Schröder ist jetzt aber auch inzwischen 70 Jahre alt. Er hat nicht mehr so viel du bist ja auch noch ein geheimnisvoller Typ, der sich so regelt in seinem Missverständnis. Aber Gerhard Schröder, der ist jetzt straight, der hat nicht mehr so viel, also da ist vielleicht die Lebensspanne jetzt auch überschaubar und der weiß ganz einfach, jetzt kann man mal die Karten auf den Tisch legen. Ich fand auch, das war ein super Interview, aber wirklich, als ich Reinhold Beckmann dann so affektiert über den Platz laufen sehen habe, da wäre ich auch am liebsten einmal, der Spitzname von Gerhard Schröder auf dem Spielfeld früher, Acker hieß
ja.
Der, ne?
Ja.
Und da hätte ich dann gedacht, komm Gerhard, sei noch einmal Acker und dreht dem Reinhold einmal richtig die Beine weg. So, weil der ist da auch in seinen Mokassins und das ist, ich muss ja eine Sache, ich weiß, das klingt oberflächlich, aber dieser Look, diese hochtopierten Haare und dann dieses, ich bin ewig jung, Reinhold Beckmann und so eine Stonewash-Jeans und dazu irgendwie noch ein Hemd von Camp David und Mokassins an, da würde ich gerne auch mal sagen.
Mal reinhauen,
ja. Ist oberflächlich. Nee,
Wahnsinn. Wahnsinnig netter Typ. Reinhold Beckmann habe ich mal am Flughafen getroffen, mit Judith Rakers am Gepäckband. Und ich habe ihm irgendwie...
Standst du mit Judith Rakers am Gepäckband?
Judith Rakers und ich, wir kamen gerade von einem privaten Flug zurück.
Ja.
Und haben wir ihn getroffen am Gepäckband und hab ihn dann wirr von der Seite zugequatscht. Und hab dann irgendwie, hey, Mensch, cool, und hast schon die neue Show mit Olli Dittrich gesehen und so, wie findest du die und so, Frühstücksfernsehen, und er hat dann einfach nichts gesagt, und ich hab, ja, ich fand die ja so, geht so, und dann er so, ja, ich produziere die.
Hat er gesagt?
Ja, genau. Und ich fand die super gut und auch wirklich innovativ und auch eine tolle Idee, nur zweimal im Jahr eine Fernsehsendung zu bringen.
Da erinnern sich die Leute sofort wieder dran, die ganzen Alkis vom Fernsehen, ja, war das schon mal.
Übrigens, diese Woche eine große Premiere am Donnerstag,
na?
Der Satire-Sendung Extra 3 im ersten deutschen Fernsehen. Endlich schaffen wir es von der ARD mal, diesem verdammten ZDF Konkurrenz zu machen, indem wir nämlich auch eine Satire-Sendung haben, wie die Heute-Show. 5 Jahre, nachdem die Heute-Show an den Start gegangen ist, haben wir das vom ersten auch geschafft. Extra 3, eine Sendung, die seit 40 Jahren im NDR läuft.
Ja, gut.
Jetzt im ersten.
Und, Heinz Strunk, mein lieber Freund Heinz Strunk, hatte auch immer eine kleine Kolumne und tritt da auf.
Also das weiß ich. Und finde ich auch ganz toll. Schon auf die nächste Ausgabe, die nächsten Monat läuft. Einmal im Monat läuft die Sendung. Einmal im Monat.
Ah, nee, die Sendung läuft 4-mal im Monat, aber einmal in der ARD, meinst du, ne?
Ja, aber was ist denn das für eine Scheiße?
Soll ich dir noch ein bisschen was vom Fernsehpreis erzählen?
Ja, wenn wir jetzt nicht, ich habe das Gefühl, wir sind zeitlich heute, warum sind wir so entspannt?
Wir sind total entspannt, wir haben noch ein paar Minütchen, sagt Susanne gerade, ne, oder?
Susanne, weil die heute mit ihrer Gespielin da ist, die sind heute zu zweit mit zwei Ladies, mit ihrer süßen Gespielin, wie heißt die eigentlich?
Wie heißt die süße Gespielin, Susanne? Lotte, die süße Gespielin Lotte.
Hallo, Susanne und Lotte. Hallo.
Susanne und Lotte beobachten uns hier gerade heute, so mich durch einen Glaskasten. Das Schönste war, Oliver Welke, noch nie in meinem Leben kennengelernt, noch nie gesehen. Mhm. Und wir gehen beide rein. Also es gab vorher so einen Empfang da in dieser großen Halle beim Deutschen Fernsehpreis. Und ja. Dann gehe ich zufällig mit Oliver Welke gleichzeitig rein. Und er guckt mich an, ich gucke ihn an und wir schütteln uns die Hände wie alte Kollegen, die schon vor 20 Jahren zusammen irgendwie eine Talksendung gemacht haben. Dass man so Leute, denen man nicht noch erklären muss, hallo hier und da und wie läuft's Business, sondern einfach mal schüttelt sich kurz die Hand und weiß, ja, hallo und geht rein. War sehr annett und abgeklärt, ohne dass man gedacht hat, man muss sich jetzt zwanghaft unterhalten. Na, was machst Thorsten Duso. Und das finde ich gut. Ich finde, Leute, die man vielleicht, wo man weiß, die machen was Ähnliches, es hinkriegen, dass man sich nicht in so eine verklemmte Atmosphäre begibt, wo man anfangen muss zu labern. Ärgerlich ist nur, wenn ich jetzt gerade anfangen will, aus dem Fernsehpreis zu erzählen und jetzt das Zeichen von Susanne Wündisch kommt, ich muss aufhören zu reden, denn jetzt kommt Musik und dann all die heißen Stories vom Deutschen Fernsehpreis, vom letzten Deutschen Fernsehpreis 2014.
Aller Zeiten, ja, bis gleich.
Hier ist Hans Hartz mit Die weißen Tauben sind müde.
Viel Spaß bei Enjoy.
Sanft und sorgfältig, hier ist Cappuccino Time. Ich trinke gerade einen Cappuccino.
Cappuccino. Was macht eigentlich der Rapper Cappuccino? Das war ja mal, ich glaube, eine Zeit lang war der Rapper Cappuccino sehr angesagt in Deutschland.
Stimmt, der hat mit der Jazzkantine auch zusammen gerappt.
Ja, die Jazzkantine und Cappuccino.
Und weißt du, wie damals noch gerappt wurde? Da wurde so gerappt. Hallo, ich stehe vor meinem Haus. Ich sehe heute nicht gut aus, doch ich gehe jetzt mal raus. Denn ich will dich sehen, ich will dich jetzt verstehen. Wir haben uns nicht gesehen, ich vermisse dich. Weißt du, so war das früher.
Das war noch echter Rap.
Das war noch richtig geiler Oldschool-Rap. Ich meine Gedanken, da sind auf einmal diese Schranken in meinem Gehirn. Ich will dich wieder sehen. Wo kann ich dich jetzt sehen? Ich will dich verstehen. Ich vermisse dich.
Mein Name ist der Wolf.
Oh shit, Frau Schmidt von der Wolf. Das war auch noch ein richtiger Hit.
Ja, oder hier die dritte Generation. Vater, nie warst du da für mich da. Ja. Und das, die dritte Generation habe ich immer deswegen gehört, weil die in jedem zweiten Reim irgendeinen Aussprachefehler, die haben immer welchem und welchen verwechselt, dem und den und auch so grammatikalische Fehler gemacht und das einfach auf die Platte gesungen, was wirklich nicht auszuhalten war für jemanden,
unerträglich.
Unerträglich, grammatikalische Fehler einzusingen auf Platte. Und es gibt niemanden, der das korrigiert im Produktionsprozess.
Kennst du noch die deutsche Hip-Hop-Crossover-Band Such a Search?
Ja, klar.
Die hatten damals den legendären Song mit dem Reim "Drück nicht den roten Knopf in meinem Kopf". Das war legendär. Und da ich dachte, wie kommen wir auf so eine Idee? "Drück nicht den roten Knopf in meinem Kopf". Naja, ich wollte noch...
Vom Fernsehpreis erzählen. Ich muss mir auch gleich jetzt hier, wenn Nachrichten und Wetter und Verkehr laufen, ich muss mir immer auch ein Cappuccino eben machen, weil ich habe Bock da drauf. Ich bin ein bisschen verpennt und auch ein kleines bisschen...
Weißt du, wer erkältet. Direkt neben mir saß beim Fernsehpreis?
Wer denn?
Katrin Sass.
Ach, guck mal, die besoffen bei Markus Lanz sich mal über das Dschungelcamp aufgerichtet hat.
Ja,
aber ich muss Olli Welke mal ganz kurz was sagen. Darf ich noch mal ganz kurz?
Klar.
Ich finde, Oliver Welke ist einer der angenehmsten Kollegen in der Medienbranche, weil der einfach, erstmal ist er so eine Lederseele, der hat einfach schon Comedy gemacht, als andere Leute, also als die Leute, der hat beim Radio angefangen. Der ist vom Frühstücksradio ein Held meiner Jugend. Oliver Welke, Oliver Kalkofe, Dietmar Wischmeier, Sabine Bulthaupt, das Frühstücksradio. Stilprägend für alle Leute, die heute Quatsch im Radio machen. In den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, extrem erfolgreich bei Radio FFN in Niedersachsen. Und Olli Welke, immer ein ganz toller Typ schon im Radio gewesen. Und mit dieser Unaufgeregtheit vom Radio und dieser Autoren-Aura läuft er halt auch durch die Gegend. Der schreibt ja seine Texte einfach selber so. Das ist einfach ein Arbeiter. Und das ist einfach ein wahnsinnig unprätentiöser, angenehmer Typ.
Ich finde ihn sehr, sehr nett. Fand ich total super. Also wir haben wirklich nur 3 Minuten uns Hand geschüttelt und engen Smalltalk gemacht, ohne dass es auf irgendwas hinauslief. Aber es war so angenehm, dass man dachte, ja gut, dass ich jetzt Oliver Welke und nicht Oliver Pocher die Hand schütteln musste. Ja.
Also der war auch da, ne?
Ich glaube, der war auch da. Ich habe da so ein, aber da waren viele, waren auch so Stilikonen wie K1 sind dann später gekommen. Das war dann der Zeitpunkt für mich zu gehen. Generell wenig interessant. Christoph Daum habe ich gesehen, der fällt immer mehr an sich zusammen, die alte Lederhaut. Der war auch noch da. Christoph Daum, keine Ahnung, was der da wollte, aber er war da. Und Katrin Sass hat immer ein bisschen provozierend drüber geguckt zu mir und hat dann auch so nach dem Motto, was will der denn hier? Was hat der denn hier geleistet? So, ich saß halt direkt daneben und sie war da mit einer Freundin. Katrin Sass ist auch am roten Teppich stehen geblieben, nachdem sie darüber gegangen ist und hat sich über alle Prominenten aufgeregt, wie Daniela Katzenberger, die natürlich auch da waren und war beleidigt, dass die mir jetzt Zeit auf den roten Teppich kriegen als Katrin Sass selber, wo sie wahnsinnig verbitterte Frau.
Warst du auch auf dem roten Teppich eigentlich?
Nö, ich bin rübergelaufen. Das Peinliche war, meine Begleitung hatte ihre Schuhe. Ich musste die Schuhe meiner Begleitung mitnehmen in der Plastiktüte von Aldi und bin dann mit dem Parker und der Plastiktüte schnell, weil es gab keinen anderen Eingang, über den roten Teppich gelaufen und habe dann auf meine Begleitung gewartet und stand da wirklich wieder rum nach dem Motto, dass so alle so, ach der Olli Schulz, immer noch so schön verlottert. Da habe ich wieder so ein, ich hatte auch keine Lust, ich gehe nicht über den roten Teppich, ich poste da auch nicht rum, würde ich nicht machen.
Ja, aber es gibt ja manchmal Veranstaltungen, wo man nicht reinkommt, wenn man nicht über diesen roten Teppich läuft.
Ja.
Ich finde das auch mal sehr unangenehm, diese Momente, weil man da sind Fotografen, die sind immer die gleichen. Erstmal, man kennt alle Fotografen schon. Die sind komischerweise, in ganz Deutschland gibt es offensichtlich nur 20 Fotografen, die immer da sind.
Ich glaube, die werden auch irgendwie eingekarrt mit dem Auto. Das sind immer die gleichen. Das sind auch alles so leicht, also es klingt immer so, als wenn es Gehörlose sind. Die rufen immer nur so, Herr Ulz!
Olli!
Herr Ulz!
Olli! Ja. Hier, Olli!
Genau. Und dann die Guten wissen wenigstens seinen Namen und die Schlechten rufen einfach nur, ey, hier, und gucken hinterher, wer du bist. Und dann musst du dich da hinstellen und ich weiß immer nicht, ich glaube, Frauen haben das drauf, dass sie dann wissen, wie sie sich drehen müssen und so. Und die genießen das auch, aber ich bin auch eher einer, der da so rüberhetzt und von mir gibt es immer noch so nur so Lauffotos über den roten Teppich. Ja. Wo man so Sabberfäden und alles so verwischt und Bewegungsunschärfe und so. Mit all die
würde ich auch gerne, also mein Aufruf, falls ein Fotograf jetzt zuhört, der mich beim Rüberlaufen auf dem roten Teppich geknipst hat, der soll mir noch bitte mal ein Foto schicken, wie ich mit dieser Plastiktüte um meinem Parker.
So, pass mal auf,
jetzt kommt nämlich.
Pass mal auf. Jetzt ist nämlich einer von uns beiden ist nämlich Medienprofi. Ich werde jetzt mal in der DPA-Bilddatenbank nachgucken und gucken, ob es von dir Fotos gibt vom Fernsehpreis.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur ein einziges Foto gibt. Ich habe mich wirklich aus allem rausgehalten. Ich bin sofort, nachdem die Veranstaltung vorbei ist, an die Fleischtheke gegangen, habe mir ein Roastbeef geholt. Dann haben wir schnell getrunken, gegessen. Und als dann alle anderen rauskamen aus der Halle, in der die Veranstaltung stattfand und auch in die Aftershow-Party reingegangen sind, da sind wir schon fast wieder weg gewesen. So, ne?
Also es war so, also ist das letzte Foto von dir, Kicken mit Herz, Benefitspiel. Dann das aktuellste Foto von dir ist, Olli Schulz gibt Konzert in Berlin.
Das ist aber auch schon 2 Jahre her.
Was DPA hat. Nichts vom Fernsehpreis, gar nichts vom Fernsehpreis. Was ist das hier? Medienboard, Media Night, 5 Jahre O2 World. Warst du da?
Nein, war ich nicht. Ist auch völlig egal. Wir müssen jetzt nicht über meine Celebrity-Auftritte reden. Ich glaube, das ist das Letzte.
Doch, das finde ich ganz interessant.
Das ist das Letzte, was unsere Radiohörer heute hören wollen. Wie ich immer über einen roten Teppich ging. Das ist mir das Unspektakulärste, was man erzählen kann.
Okay, dann lass uns mal ein bisschen ganz kurz aktuell.
Mit wem ich mich noch unterhalten habe. Ich wollte noch sagen.
Ach so, ja.
Oliver Welke kurz die Hand geschüttelt und mit Max Giermann, der vom Switch, der Typ, der auch ganz nettes Gespräch geführt, jenseits aller Medien, Sachen und sonst was. Auch ganz nett kurz Smalltalk gehalten. Ansonsten mit keinem geredet.
Also ja, hat man gesehen. Ich habe Fotos von dir gesehen, wo ich gedacht habe, gleich holt er das Maschinengewehr raus und mäht sie alle nieder.
Und ich war auch überhaupt kein bisschen enttäuscht, dass wir, also es wäre schön gewesen, nach 3 Stunden da sitzen, wenn man dann doch den Preis gewonnen hätte.
Mal aufstehen zu dürfen, nur wegen des Aufstehens.
Muss ich sagen, berührender Moment, Gerd Ruge hat Lebenswerk bekommen, den Preis. Und das ist meiner Meinung nach echt ein renommierter Reporter gewesen und ich dann monitor jetzt, glaube ich, die Sendung, Russland-Experte gewesen. Cooler Typ, den habe ich am nächsten Morgen im Hotel noch getroffen, wie er ausgecheckt hat, da ganz alleine, Lonely Hunter-mäßig stand. Alter Mann, gestandener Mann, cooler Typ, verdient den Preis fürs Lebenswerk bekommen.
Hat sogar danach dann irgendwie das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Also es wurde auch nochmal richtig offiziell vom Staat ausgezeichnet und so für seine Arbeit.
Auch immer dann ein Typ gewesen, später, der wirklich versucht hat, was zu erklären und das selbst für Dummies wie mich geschafft hat.
Also ältere so Reporterlegenden, das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. In 20, 30 Jahren, wer ist denn der Gerd Ruge von in 20, 30 Jahren? Vielleicht Frederik Pleitgen oder sowas, der sich da quasi für keinen Schützengraben zu schade ist, der Sohn von Fritz Pleitgen, der macht für CNN und RTL viel, ist in der Welt unterwegs. Aber wer ist denn heute noch so sich für nichts zu fein und geht überall hin und guckt sich Sachen vor Ort an, aber auch mit der nötigen Distanz und erklärt das den Leuten? Gibt's noch solche Journalisten oder macht das Internet?
Das macht das Internet inzwischen. Keine Ahnung.
Olli, wir machen jetzt erstmal Wetter und Verkehr und dann werden wir gleich in der nächsten Stunde ein kleines bisschen auch mal einen Blick auf die Weltlage werfen. Kim Jong-un ist verschwunden. Wir würden ihn gleich gerne mal in Berlin, Brandenburg und in unseren Sendegebieten.
Oder Schnitzeljagd im Wald verloren gegangen oder was?
Weiß man nicht genau. Kann auch sein, dass er sich einfach im Smallland festgerutscht hat und einfach in der Rutsche feststecken geblieben ist und da so einen Kinderstau verursacht hat im Smallland, im Ikea Spandau. Weiß man nicht genau. Also es gibt mehrere Dinge, auch aktuelle Sachen, die wir noch besprechen müssen.
Oh,
Buchmesse.
Ja.
Buchmesse, Helmut Kohl ist wieder, he's back.
Wirklich?
He's back in the game.
Ist er aufgetreten auf der Buchmesse?
Gigantischer, mega Auftritt mit Maike und so, der ist aus dem Rollstuhl raus, hat einen Breakdance-Auftritt.
Ach, Helmut Kohl, nicht Helmut Schmidt.
Helmut Kohl, Helmut Schmidt ist, glaube ich, tot, oder?
Nein, Helmut Schmidt lebt und wartet und raucht und wartet ab, bis Helmut Kohl stirbt.
Der stirbt erst, wenn Helmut Kohl tot ist.
Ja, das hält das und vieles mehr hier gleich nach.
Der Wunsch, Helmut Kohl sterben zu sehen, hält Helmut Schmidt am Leben.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen so.
Ne? Ja, meinst du? Ja. Das ist ein bisschen wie bei uns auch.
Schmidt hat so eine Liste. Helmut Schmidt hat so eine Liste zu Hause, die er abhakt. Möllemann abgehakt. Strauß abgehakt. So, jetzt fehlt noch Kohl. Gut, jetzt Verkehr, Wetter, Nachrichten, geile Scheiße, irgendein Song vom Resident DJ und dann sind wir wieder da.
Genau, ich hole mir jetzt ein Cappuccino.
Ach.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Und das ist die große Problematik in Deutschland. weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient. In Amerika drüber. Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns musst du aufpassen, dass sie nächsten Tag die Reifen nicht klauen.
Siehst du, in Deutschland ist Neidgesellschaft Deutschland. Hallo, hier ist die zweite Stunde von Sanft und Sorgfältig.
Ja, mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Es ist Sonntag, immer noch der 12. Oktober und ihr hört, Sie hören Radio 1, Enjoy, Bremen 4, Das Ding, UFM und Puls, der coole Internetradiosender vom Bayerischen Rundfunk. Wirklich muss ich mal eben sagen, Puls ist wirklich ein guter Sender. Ich habe mir das jetzt mal angehört, weil man weiß ja gar nicht, wo man da hier überall läuft. Und Puls ist wirklich ein guter Radiosender.
Habe ich neulich auch gehört. Habe ich neulich auch mal gehört.
Wirklich?
Ist wirklich gut, finde ich auch.
Ja, also gute Musik ist so ein bisschen wie FM4, ein kleines bisschen wie in Österreich. Also wirklich eigentlich für so einen Radiosender extrem cool.
Ich finde,
also alle anderen sind natürlich auch cool.
Puls ist so ein bisschen das Servus-TV unter den Radiosendern.
Ja.
Kann man das so sagen?
Auch geografisch.
Ich habe gestern Abend wieder Servus-TV geguckt. Und da lief eine Dokumentation, die großen Geheimnisse der Menschheit. Was ist einfach eine Dokumentation über die großen Geheimnisse der Menschheit? Fand ich total faszinierend. Wenn gar nichts mehr geht im Fernsehen, dann Servus TV gucken. Irgendwas läuft da immer. Ich werde immer mehr Fan von dem Sender. Ich glaube, unsere große Zukunft sehe ich auch in Servus TV liegen.
Ja, wenn wir eines Tages mal eine Fernsehsendung gemeinsam haben, würde ich die auch gerne bei Servus TV. Einfach, weil wir dann bezahlt werden in Red Bull Paletten.
Ja, in Red Bull und Flying Horse Jacken.
Nee, und zwar also Red Bull Paletten, in Palettenware.
Wenn wir eine halbstündige Sendung machen, einmal die Woche, wie viele Paletten kriegen wir dafür?
Ich würde sagen, jeder kriegt 5000 Paletten.
5000 Paletten, die staffeln wieder im Garten.
Ja, du hast einen Garten, ich habe keinen Garten.
Hast du einen Garten? Mein Gott, da muss ich schon selber Garten. Mit dem Spaten hier irgendwie Sachen ausgraben. Natürlich hast du...
ehemalige Kollegen verbuddeln.
Ja, die da vorher gewohnt haben in dem Haus. Ne? Und von wegen, die haben dir das Haus verkauft.
Aber das ist vielleicht... Olli, komm, ist egal. Lass uns erstmal Hallo sagen. Erstmal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig, die zweite Stunde. Wir haben jetzt gerade sehr viel geredet über Ollis Fernsehpreiserfahrung. Er war ja zum ersten Mal bei dieser großen Veranstaltung. Ja,
und zum letzten Mal, weil es die letzte Veranstaltung war.
Ja, genau, es gibt keinen Fernsehpreis mehr, also eigentlich lohnt sich auch gar nicht mehr jetzt Fernsehen zu machen, wo es den Fernsehpreis nicht mehr gibt. Das war der einzige Grund, warum ich noch Fernsehen gemacht habe.
Weißt du, was ich gesagt hatte? Ich hätte schon eine Dankesrede vorbereitet, falls ich gewonnen hätte. Ich habe gesagt, vielen Dank, ihr habt den richtigen gewählt. Und wenn ihr mal wollt, dass das eine richtig coole Veranstaltung wird, dann wendet euch mal bitte an mich und meinen Kumpel Jan Böhmermann, dann machen wir ein richtiges Ding da draus.
Ja, stell mal vor, wir würden das moderieren. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch nicht, dass wir so unberechenbaren Quatsch erzählen würden, wie die Leute glauben, sondern wir würden uns schon Mühe geben, dass es gut wird.
Ja, ich würde mir auch Mühe geben, dass es gut wird. Auf erste Amtshandlung kein Publikum mehr, sondern nur noch die Fernsehpreisgewinner und mit denen rumhängen zusammen.
Und auch nicht die Nominierten auch nicht einladen, sondern nur die Gewinner und nur die Gewinner werden in die Halle reingelassen und die Nominierten müssen draußen warten. So.
Die Nominierten sitzen im Publikum. Also das Publikum besteht nur aus Nominierten und die Gewinner gehen nach vorne und am Ende sitzen alle Gewinner auf der Bühne und alle nominierten Verlierer sitzen im Dunkeln im Publikum. Und dann wird und zum Schluss sag ich dann, oder du, sagt dann einer so, und jetzt schauen wir uns nochmal alle Verlierer an. Und dann geht das Licht auf der Bühne aus und der Spot geht auf all die Verlierer. Und dann guckt man die nochmal an.
Ganz langsam, wie bei der Nationalhymne werden die abgefahren, so ganz langsam.
Und dann fragen wir noch nach, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das jetzt an, nicht gewonnen zu haben? Ja, weil man auch mal die Sicht der Verlierer irgendwie. Also
ja, genau.
Und dann dürfen die Verlierer aber eine Rede halten, eine missgünstige Rede, dass sie das dem Gewinner nicht gönnen. Damit das nicht so Friede, Freude, Eierkuchen wird.
Man kann sich doch da jetzt bewerben, wenn man neue Ideen hat für den Fernsehpreis. Ab nächstem Jahr soll das ja alles anders werden. Und da kann man, wenn man produziert, wir können eine Firma gründen und einen Fernsehpreis. Olli Schulz und Jan Böhmermann, Fernsehpreis GmbH. Productions GmbH. Und dann entwickeln wir ein Konzept und verkaufen das an die einfach. Und werden wir endlich reich.
Absolut. Und Tom Buru sitzt die ganze Zeit in der Mitte und den verkleiden wir immer. Jede Einstellung hat er irgendwas an. Der ist einfach so ein bisschen so Harlequin-mäßig unterwegs und rennt überall. Und wir moderieren das Ganze. Aber der spielt auch, der hat nämlich eine wahnsinnig öde Rede am Anfang gehalten, muss man echt mal sagen, wo er dann erzählt hat, wie wichtig das alles ist. Und ich mag den ja, aber es war halt keine Sau interessiert nun mal. Alle haben gedacht, komm, lass die Party beginnen. Und dann ist die Party irgendwie nie so richtig in Gang gekommen. Egal, wir wollten nicht mehr über den Fernsehpreis reden.
Lass uns lieber über eine andere Enttäuschung sprechen. Ich war sehr enttäuscht, dass wir dieses Jahr nicht den Friedensnobelpreis gewonnen haben, sondern wieder mal irgendwelche Ausländer. Das gibt's ja wohl nicht. Nicht nur, dass die uns die Arbeitsplätze wegnehmen, die nehmen uns auch die Friedensnobelpreise weg.
Stimmt, absolut.
Malala Yousafzai und Kailash, so Namen mit so viel merkwürdigen Konsonanten drin. Da kann ich mich auch gar nicht auf die Inhalte konzentrieren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach das Ding nicht gönne. Ich finde, wir hätten das Ding holen
aber
müssen.
Aber wir beide oder generell?
Ja, zusammen. Warum denn nicht zusammen? Nein, wir zusammen. Wir zusammen. Guck mal, wir sind im 25. Jahr nach dem Mauerfall. Wir beide machen eine gesamtdeutsche Sendung. Wir machen jede Woche hier unseren kleinen Beitrag zum Frieden in der Welt und dass das nicht anerkannt wird von diesem abgehobenen, verschissenen Nobelpreiskomitee, das ja übrigens, muss man auch mal sagen, ja. Ne? Ist ja auch, wie zynisch sind die denn bitte?
In Schweden oder Norwegen wird das, in Norwegen, ne?
Der Nobelpreis, ich glaube, Friedensnobelpreis wird in Norwegen verliehen und alle anderen in Schweden. Und wie zynisch ist denn das bitte, dass das Geld, aus dem der Nobelpreis finanziert wird, aus dem Verkauf von Dynamit, nämlich der Erfindung von Alfred Nobel, ne? Dass ja. Das einfach der Grund ist, warum die noch so viel Geld haben, weil die damit Waffen und Sprengstoff und Leid über die Welt gebracht haben und jetzt auf einmal da so einen auf Etepetete machen. Und dann gewinnen immer Leute, die man gar nicht kennt vorher.
Und warum wird
die? Die hätte ich jetzt gekannt, zum Beispiel.
Ja, ich dich auch. Und warum ist die Verleihung eigentlich in Norwegen und Schweden und nicht in einem bedeutenden Land?
Ja, genau. Zum Beispiel in Luxemburg.
Oder Türkei. Oder Deutschland.
Ja. Ja, und sag mal, und
warum sind eigentlich nicht die Deutschen, warum müssen die Deutschen den verkackten Fernsehpreis austragen, aber nicht die Nobelpreisverleihung?
Ja, warum gewinnen wir nicht mal als Land einen Fernsehpreis, einen Nobelpreis? Weil wir haben so viel für den Frieden in der Welt getan. Letztlich. Letztlich war der einzige Grund, warum wir immer die Weltherrschaft gestrebt haben, als Land, der Grund, dass wir dann Frieden hatten.
Ja, und vor allem ohne die Deutschen würde man den Frieden gar nicht so zu schätzen wissen, vielleicht. Also,
Willkommen bei Sanft und Sorgfältig.
Hier ist Cyber Nadu. Und hier ist Cyber Nadu und Kevin Russell von den Bösen Onkels. Und wir moderieren für alle Reichsbürger da draußen eine politische Sendung.
Du, mir ist das egal, ob Reichsbürger zuhören oder auch Nazis oder einfach nur ganz normale ARD-Jugendradio-Zuhörer. Ist ja, oft gibt's ja auch, die Schnittmengen sind manchmal auch relativ groß, je nach Bundesland. Aber ich muss wirklich mal sagen, ich finde es echt schade, dass wir den nicht gewonnen haben und dass wieder mal irgendwelche Leute, von denen man wirklich gar nicht weiß, was sie gemacht haben, den Preis abgeräumt haben. Ehrlich, also ich habe die auch, eine Malala Yousafzai, sie ist 17 und das ist...
17 Jahre alt?
Finde ich natürlich toll, wirklich, also...
Was hat sie gemacht?
Das ist eine Sache, oioioi, also sie hat einen Mordanschlag überlebt, der Taliban, und hat sich dann danach,
Okay, jetzt trifft
es. Muss man wieder ein bisschen zurückrudern, also ist natürlich schon krass. Aber ja. Ich glaube, der Kontext der Sendung lässt es zu, dass man sich ein kleines bisschen humorvoll auch darüber
äußert. Natürlich, wir sind eine Satire-Sendung der besonderen Art, Jan Böhmermann. Trotzdem habe ich jetzt auch...
Merkst du, wie ich zurückrudere, weil ich das Gefühl, weil die natürlich schon, das ist schon krass, was die
natürlich, das sind auch so, hat, so, weißt du, und das sind auch so Sachen, worüber ich auch, momentan fehlen mir so manchmal die Worte, weder darüber Humor, also so, manche Sachen kriege ich nicht so richtig in meinem Kopf rein, weil ich die so krass und unangenehm und scheiße und schlimm finde, dass ich da weder witzig drüber sein kann, sondern noch irgendwie so zu ernsthaft drüber reden will. Auch das kann in einer Satire-Sendung mal passieren, dass in schwierigen Zeiten man nicht immer den richtigen Duktus findet, wenn man über Sachen redet.
Ja, was ich zum Beispiel nicht verstehe, und das ist eine Sache, da müssen wir auch gar keine Antwort drauf finden, und geht es um ISIS, ne? Das haben wir öfter schon mal, das ist leider so ein Runterzieher, aber wieso lässt das die Türkei zu? Also ein Land, in das wir, so viele Türken wohnen hier in Deutschland, es gibt so eine enge Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei, wir sind so oft im Urlaub da, das ist also ein Land, was uns sehr nahe steht, wieso lassen die zu, dass 800 Kilometer ihrer Landesgrenze von barbarischen Vollidioten, also ISIS ist an 800 Kilometern der Grenze der Türkei, das würde so sein, als würde wie ISIS quasi zwischen Görlitz und Stettin die deutsch-polnische Grenze kontrollieren. Da hättest du doch als Deutschland auch, würdest du auch denken, so, okay, da müssen wir doch was machen. Warum sagen die nicht einfach so, jetzt gehen wir da mal runter und dann kümmern wir uns da mal drum, dass sie da weggehen.
Und du meinst, und treten dann in einen Dialog mit der ISIS und reden
in
denen drüber.
Dialog in Siedler von Katan-Abenden tragen sie dann geopolitische Fragen aus.
Ich kann dir sagen, das Gespräch würde sich so anhören.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel.
Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir schon.
Ricky, jetzt reicht's.
So, und jetzt ein bisschen Musik, dann sind wir gleich wieder da.
Und hier ist Tarkan und Şekerim. Oh, Geopolitik wieder mal am Rande gestriffen. Mhm. Aber eine Sache müssen wir noch besprechen, was aktuell ist. Soll ich?
Wenn du Lust hast, Jan.
Ebola.
Oh, komm, das ist auch so ein was willst du, okay, was willst du da, worüber wollen wir da jetzt reden?
Ja, wie wir deinen Gag-Ansatz finden.
kennst du noch den Song von Stevie Wonder und Paul McCartney? Ebola and Ivory.
Nee,
das ist scheiße. Okay, das ist scheiße. Ich glaube, es gibt Sachen da, selbst Humorspezialisten wie Jan Böhmermann, du bist ja jahrelang, oder wie heißt denn hier der Typ, mit dem du auch neulich moderiert hast, der Gagschreiber, mit dem du auch so ein bisschen anbandelst.
Micky Beisenherz.
Mit dem bandelst du gerade so ein bisschen an, weil der so ein bisschen...
In Zeiten von ISIS und Ebola muss man auch sehen, dass man in der Doppelmoderation immer noch einen Plan B parat liegen hat. Und ich weiß ja, dass du dich gerne mal in der Welt aufhältst.
Ebola, Ebola, ISIS und Micky Beisenherz, die großen drei.
Die Geißeln der Menschheit.
Aber du bandelst ein bisschen an, weil ihr beide Gagschreiber seid. Einer hat mir geschrieben, hier, der Böhmermann macht nämlich nicht nur mit dir Sendung, sondern hast du irgendwo eine Sendung mit dem gemacht? Auf irgendeinem.
Nein, der hat mich eingeladen in seine Sendung und ich war gerade in Berlin und habe gesagt, komm ich vorbei, weil ich kenne ihn schon lange und warum denn nicht?
Ja, weil ihr beide Gagschreiber seid und beim Fernsehen arbeitet. Da kommst du besser mit klar, wenn jemand so da, also wenn man mit dem auch im gleichen Bordell verkehrt, zum Beispiel nach der Arbeit und so, oder?
Ja, wobei ich ja nicht so der Bordelltyp bin, das habe ich öfter schon mal erzählt. Ich liege dann immer neben den Frauen und weiß, will immer mit denen reden und dann wollen die immer Geld von mir haben. Ich sage, hier bezahle ich und dann rede ich. Und ich bin mit den meisten immer gut befreundet hinterher und es läuft immer relativ wenig, leider.
Aber das ist ein riesen Freundeskreis, der dich wahnsinnig viel Geld kostet.
Riesen, auch megamäßigen Freundeskreis, der wahnsinnig, genau. Ich will die mal alle rausholen aus ihrem Elend.
Und das ist also, guck mal, so eine Themen wie Ebola und so, das musst du dann mit deinem...
Aber interessant, dass du das ansprichst, dass du da so ein leichtes, ist da so eine leichte Zicki, so eine Stutenbissigkeit?
Nein, ich bin doch...
Ist so ein freies Land, wie man möchte.
Ich habe mich halt so ein bisschen momentan, du weißt es ja, ich habe mich so ein bisschen aus der Medienbranche, Fernseh-TV-Branche ein bisschen zurückgezogen. Mein letzter großer Auftritt war jetzt halt dieser Fernsehpreis.
Das war ein toller Auftritt, also auch
eine
positive Ausstrahlung.
Das war ein mega Auftritt von mir. Und jetzt kann ich auch langsam wieder mit einem spöttischen Blick ein bisschen auf deine Zunft blicken. Jan.
Nach einer Woche?
Wer hing denn
hier jahrelang mit irgendwelchen ProSieben-Fuzzis rum?
Das war ein Jahr. Ja. 2 Jahre. Okay.
Jan, ich weiß noch, wie du nachts angerufen hast. Völlig besoffen. Jan, ich sitze hier gerade mit dem Chef von ProSieben. Wir sind hier gerade auf dem Nürburgring mit dem Tourenwagen durch die Gegend
gefahren. Mit dem Red Bull-Wagen, genau.
Mit dem Red Bull-Auto. Ich hab 5 Paletten Red Bull geschenkt bekommen. Ich bin jetzt bei ProSieben, Jan. Du kannst mich mal am Arsch lecken. 3 Wochen später klingelt das Telefon, dann kannst du ganz kleinlaut wieder angekrochen und wolltest wieder Radio mit mir machen, weil das nämlich so geil gar nicht war bei ProSieben. So.
Ich habe immer mit der Radio machen wollen. Das ist einer der großen Stützpfeiler meines Lebens. Unsere Sendung, Jan. So.
Ja, ne? Man weiß immer, wann Sonntag ist, beziehungsweise wann 2 Tage vor Sonntag ist.
Ey, ich mache diese Sendung nicht aus Lust und Laune, sondern darum, dass ich eine kleine Struktur in meinem Leben behalte. Bevor ich komplett als Messi verwahrlose und nur noch mit irgendwie Pizza vorm Fernseher sitze und mir alle Folgen von der Restauranttester angucke.
Folgender Serientipp. Fargo. Fargo, die Serie. Alter Schwede,
sagen alle, das ist soll
Billy,
super sein.
Billy Bob Thornton, du flippst aus. Das ist ein Bösewicht nach deinem Geschmack. Billy Bob Thornton in Fargo, die Serie, wirklich ganz, 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 ganz
toll. Ich habe mir
toll.
Leider vorgenommen, keine neuen Serien mehr anzufangen. Ich habe so viel Lebenszeit mit Serien gucken verbracht.
Hä?
Und ich gucke jetzt gerade noch die 7. Staffel von Sons of Anarchy, das ist die letzte Staffel und die Sendung ist auch schon seit 2 Staffeln so verschrieben worden, also drehbuchmäßig, jenseits von Gut und Böse, aber jetzt habe ich 5 Staffeln durchgebrettert, jetzt gucke ich die auch noch, dann gucke ich Game of Thrones noch zu Ende und dann hört es auch irgendwann auf und ich fange keine neuen Serien mehr an, es reicht langsam mit Serien.
Es gibt nur eine Staffel, 10 Folgen.
Echt? Oh, dann gucke ich das. Das finde ich super. Das ist klar. So wie True Detective, das finde ich super.
Eine Staffel nur. Und also ich habe versucht, Under the Dome anzufangen, ist mir ein bisschen zu doof. Dann habe ich jetzt Deadwood angefangen. Eigentlich echt
total
interessant.
Total gut. Habe ich alle 3 Staffeln gesehen. Kann man super sehen. Deadwood, super Serien und vor allem auch überschaubar nach 3. Ist ja immer toll. Es gibt ja diesen Jump over the Shark Moment bei einer Serie. Du weißt, ne? Jump the Shark Moment.
Ja, genau.
Weißt du, wo der Ausdruck herkommt?
Weil Fonzie mal...
Fonzie Happy Days, genau, in der Serie.
Über einen Shark gesprungen ist.
Über einen Hai gesprungen ist. Und das war der Punkt, wo man gemerkt hat, diese Sendung hat überhaupt keinen Sinn mehr. Und seitdem gibt es ja diesen Ausdruck Jump the Shark. Und das ist halt auch so bei ganz vielen Serien so. Bei Lost war das nach der 3. Staffel so. Trotzdem haben die es irgendwie geschafft, einem da am Ball zu behalten. Und dieser Moment, wenn der nicht eintritt, dann ist eine Serie... Bei The Wire ist es nicht passiert. Bei Sopranos ist es nicht passiert. Bei Breaking Bad ist es nicht passiert. Die ganzen guten Serien haben es geschafft, diesen Moment. Und dann gibt es Serien wie Sons of Anarchy, wie Dexter, wie Lost, die, obwohl ich Lost liebe, über alles, ne? Das war immer noch eine tolle Serie. Aber die dann irgendwann diesen Moment haben, wo man merkt, so, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen und in irgendeine sinnlose Richtung abdriften, so, ne? Und das ist die große Kunst einer Serie. Und wenn man eine Serie schon auf 10 Folgen, so wie Fargo, auslegt, dann, finde ich, klingt das sehr vielversprechend. Alias, hast du das früher gesehen?
Nee, habe ich nicht. Nee.
Auch
Alias, ist er nicht mit dem Flugzeug abgestürzt?
Ah ja, genau. Achso, du meinst Alisha oder so. Ja, ja.
Alaya.
Und wie viel gibt's? Ist das schon komplett ausgestrahlt, Fargo? Alle Folgen schon gesendet
das
worden?
Das ist, glaube ich, eher nur so eine Webserie, glaube ich. Bin mir aber auch nicht sicher. Ich habe die jetzt bei einem Online-Portal angeguckt. Und das, aber 10 Folgen wirklich richtig toll, extrem fesselnd, ganz toll erzählt, ganz ruhig erzählt auch, also eine schöne Erzählweise. Und also filmisch so ein bisschen wie der Film natürlich, ist ja an den Film stark angelehnt mit Martin Freeman, der bekannt aus The Office, der englischen Variante, oder auch Sherlock.
Sherlock, genau.
Spielt er den Watson, und der ist einer der Hauptdarsteller, und Billy Bob Thornton als zweiter, extrem, also Billy Bob Thornton, also ein extrem toller Bösewicht.
Ja, auch ein guter Schauspieler.
Ja, also wirklich extrem gut. Naja, wollte ich nur mal eben sagen, weil wir sind auch so ein bisschen hier so.
Hast du Lust auf ein spontanes die großen fünf gleich?
Mit den besten Serien, meinst du?
Nee, die Serien, in denen wir gerne selber eine kleine Mini, gerne mitgespielt hätten, in einer Rolle.
Du, hab ich total Lust, den Sport. Wir haben großen fünf lange nicht mehr gemacht. Spiegel-TV-Vorhersage können wir dir auch noch machen, in der nächsten halben Stunde.
Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Nee, jetzt machen wir einen Break, da machen wir die großen fünf Serien, in denen wir gerne mal einen Gastauftritt gehabt hätten.
Alright, so machen wir's.
Bis gleich!
Bis gleich! Ciao!
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hey, da sind wir wieder.
Hey, hallo Leute. Wir sind's, eure fröhlichen Radio-Leute. Obwohl, wir sind ja eigentlich fast mehr Podcast-Leute. An dieser Stelle mal ein ganz expliziter Gruß an alle Leute, die diese Sendung immer am Sonntagabend oder am Montag früh als Podcast runterladen. Es sind extrem viele. Und wir sind euch sehr dankbar, dass ihr uns auch auf diesem neumodischen, den es seit wenigen Monaten erst gibt, Verbreitungsweg sehr treu zuhört.
Und wobei natürlich alle, sagen die auch muss, auf YouTube hören, ne? Gibt's ja auch.
Ja, ich bin extrem enttäuscht. Das Logo von unserer Sendung als Podcast gefällt mir nicht. Mit den zwei Hasen immer noch. Das muss eigentlich anders werden. Da würde ich gerne mir was wünschen, dass vielleicht, also wenn ihr eine Idee habt, wie unser Thumbnail aussehen könnte, als beim Podcast, dann schickt uns doch mal ein paar Entwürfe. Olli bei Facebook oder mir bei Twitter, und wir leiten das dann an die zuständigen Stellen weiter und würden das dann austauschen. Das beste Thumbnail, was uns erreicht, ja. Also es muss quadratisch sein und groß genug, dass dann würden wir das quasi zum Podcast, neuen Podcast-Logo machen.
Das einfach mal so ein spontanes. Die Hörer mit einbeziehen finde ich immer gut, Jan. Genau. Du weißt genau, wie man ein Happening zelebriert. Und ja, außerdem gibt es noch, wurde mir zugetragen, es gab ja immer einen, den ich auch schon verklagen wollte, der auf YouTube unsere Sendung hochlädt.
Ja.
Das macht er aber jetzt so lange, und der hat uns irgendwie, hat mir unsere Redakteurin Susanne Wünsch mal gesagt, auch schon mal den Arsch gerettet, weil die hier alle Folgen verloren hatten. Und der, ich glaube, von dem die Folgen.
Die haben alle Folgen verloren? Wie kann das
irgendwie
passieren?
So oder Folgen. Und der hat tatsächlich dann hat wohl denen geholfen, keine Ahnung. Und jetzt gibt's aber noch einen Vollhorst, der anfängt, die Sachen hochzuladen. Und den müssen wir verklagen, weil das darf nur der uns geholfen hat. Der soll das weitermachen.
Ja, ist egal.
Dickies oder so, keine Ahnung.
Dickinsons.
Ja, und der andere, der muss weg. Den müssen wir, also,
verschachern. Der wird verklagt.
Der wird verschachert bei dir im Garten. Neben Manuel Andrack.
Verscharrt, nicht verschachert. Nee, verschachert ist, wenn man ihn verkaufen würde im Garten.
Ja, das können wir auch machen. Und wir versuchen ihn im Garten zu verschachern, und wenn das nicht schafft, verscharren wir ihn.
Ja, genau. Okay, so, dann machen wir jetzt mal die großen fünf. Hast du den Opener da? Kannst du den mal vielleicht
die abfahren? Großen fünf Serien, in denen wir gerne eine Gastrolle gehabt hätten.
Ja, hier kommt's.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Bam! Die großen fünf Serien, wo wir gerne als Gast mitgespielt hätten. Auf Platz 5 bei mir. Einmal im Breaking Bad ein Meth-Opfer spielen. Ohne Zähne von Jesse Pinkman. Ja, mit Crystal Meth kaufen und im Wohnzimmer noch sitzen und danach mit ihm Bong rauchen zum Runterkommen und dann tot umfallen auf dem Sofa und dann rausgebracht werden, angezündet werden und witziger kleiner Gastauftritt.
Ja, kann ich nachvollziehen, ist auch einer meiner Wünsche, ist bei mir jetzt nicht in den Top 5 mit drin,
okay.
Aber ist eine Sache, die ich durchaus nachvollziehen kann. Bei mir auf Platz 5 ist die Larry Sanders Show. Ich glaube, es gibt 6 Staffeln davon, mit Gary Shandling und Jeffrey Tambor, also Jeffrey Tambor, einer der Hauptdarsteller von Arrested Development, spielt da den Vater, Daddy Bluth, George Bluth, und in die Larry Sanders Show ist quasi eine Parabel auf die Tonight Show mit Johnny Carson und von Gary Shandling erdacht und geschrieben. Viele First Appearances von Jon Stewart über Sarah Silverman, auch Heidi Klum hat eine Gastrolle gespielt, und es geht quasi einfach um eine Redaktion, eine Late Night Show, und da hätte ich einfach mal mitgespielt, damit ich jetzt sagen kann, ich habe da mitgespielt, weil ich auch da, also einfach nur so.
Okay. Platz 5 bei mir. Auf Platz 4 bei mir Sturm der Liebe, einmal Mariella Arendt in Schwitzkasten nehmen, bis sie blau anläuft.
geht relativ schnell, das ist durch das Lifting.
Ja.
Das Lifting macht quasi den Job für dich. Bei mir auf Platz 4 ist Lost. Ich wäre einfach gerne einer gewesen, der dann quasi aus dem Flugzeugwrack rausfällt und dann so 2 Staffeln da rumliegt im Sand und immer wieder eingeblendet wird.
Ja, das ist, das will ich auch gerne, das stimmt. Auf Platz 3 bei mir, der Bergdoktor, einmal den, also ich will gerne, der Bösewicht, der in einer Folge den Bernardiner vergiftet. Also der hat doch immer so einen Bernardiner dabei. Also einmal der Bösewicht, der den Bernardiner, und dann heißt die nächste, der neue Hund. Also in der Folge der neue Hund, wo dann der, also einfach in so einen richtig, in einen unangebrachten Bösewicht in einer Vorabendserie vom ersten oder vom zweiten. Weißt du, diese ganzen
Serien? Da bin ich auf Platz 3 bei mir, ist der Tatort, auch eine Serie, wo ich einfach gerne mal, ich würde wahnsinnig gerne mal, und das haben wir an dieser Stelle auch öfter schon gesagt, mit dir zusammen eine Kommissarrolle übernehmen im Tatort. Es hat sich bislang, ich weiß auch gar nicht, das ist so, soll so ein Netzwerk sein hier, die ARD, wo man immer föderal tolle Ideen entwickelt, dass sich noch keiner gemeldet hat. Wir hätten den Fame-Faktor, wir hätten den Content, könnten wir anbieten. Wir hätten den Wortwitz und wir könnten einfach schreiend komische Dialoge im Tatort abliefern. Ich würde einfach wahnsinnig gerne ein Tatort-Duo mit dir machen.
Würde ich auch gerne. Ehrlich. Und weißt du was, wir würden auch dem der ARD anbieten, nicht nur einen Tatort zu machen im Jahr. Mehrere. Sondern genau, weil hier Tukur und so, die machen ja nur, die sind ja zu schade, um 3 oder 4 Tatort zu machen.
Der, ich glaube, Tukur ist ja nicht gestorben, wurde der nicht erschossen? Tukur?
Nee, Quatsch,
der ist Tukuk.
Der läuft noch. Und Til Schweiger macht doch auch nur einen. Und hier auch Christian Ulm, Nora Tschirner machen auch nur einen. Die sind nicht alle zu schade dafür, wöchentlich irgendwie auf Sendung
zu gehen. Wir würden jede Woche einen machen. Und auch jede Woche einen neu drehen. Jede Woche.
Genau, und wir würden innerhalb, Montag würden wir anfangen zu drehen, Freitag ist das Teil fertig, Sonntag wird es gesendet und Montag drehen wir wieder. Und dann würden wir auch sanft und sorgfältig vom Tatort-Set moderieren. So mit so Headsets.
Ja, genau. Und wir hätten einfach natürlich, oder während der Sendung, also man könnte quasi 2 Stunden des Tatorts würden komplett aus einer Radiosendung bestehen. Stopp mal eben, wir würden Spielstopp machen, wir würden sagen, Time Out. Dann würde das Ganze, alle würden anhalten und würden die Radiosendung machen und dann würden wir den Mordfall weitermachen. Und das wäre, wir würden noch aktueller sein, wenn wir Montag anfangen würden zu drehen, könnten wir am Freitag bis Freitag die Woche verarbeiten im Sonntagstatort. Genau. Weil das ist nämlich die Zukunft. Man muss auch mal ein bisschen an die Netzgemeinde denken, weil da ist die Zukunft.
Unser Tatort wird so eine Mischung aus Late-Night-Show, aus Radio, Action, Suspense, Krimi. Also wie Arnold Schwarzenegger immer sagt, ist ja Action-Movie for the whole family.
Genau.
Was auf bei Platz, dir auf Platz 2? Auf Platz 2 der Serien, wo ich gerne mitspielen würde, wäre Knight Rider gerne gewesen. Ich wäre gerne einmal der Gegenspieler von Michael Knight gewesen und dann irgendwie, dass die mich mit Kit jagen oder so. Sowieso Bösewichte stehen mir ja gut, ne?
Warum denn nicht Baywatch? Dann hättest du mal Erika Elina kennenlernen können zum Beispiel. Oder Pamela Anderson, und zwar die junge Pamela Anderson. She's still hot. Wo das alles noch, wo man sich noch aufgeregt hat, dass als das Pornovideo rauskam.
Das ist mein Platz 1.
Man musste doch in die Videothek gehen, um sich das Pornovideo von Pamela Anderson anzugucken. Weißt du das noch?
Ja, aber
Olli, kannst du noch die Zeit, weißt du noch, dass wir damals in die Videothek gelaufen sind, um uns das auszuleihen, weil es das sonst nicht gab?
Und weißt du, war man geschockt, das war nämlich nicht, es gab das mit Tommy Lee auf der Yacht.
Ne? Ja, genau.
Auf der Yacht. Ja. Und dann gab es aber noch eins, das ist später rausgekommen, mit Bret Michaels, dem Poison-Sänger.
Ja, nicht ganz so gut.
Nicht ganz so gut, der hat nicht ganz so stark performt.
Da fällt mir ganz kurz ein, warum haben die deutschen Videotheken, bei mir in der Straße hat wieder eine Videothek zugemacht, warum gibt es sowas wie die VG Media und die Zeitungsverlage und die Buchverlage und die ganzen Fernsehsender, die haben eine Lobby, aber war das Sterben der Videotheken, das ist so sang- und klanglos, das ist wie der weiße Tiger oder der tasmanische Tiger oder irgendwie der Panda, das stirbt leise aus. Die Videotheken sterben leise
aus.
Absolut. Sie haben keine Lobby.
Was war da für ein Riesengeschrei, als Schlecker hier so ein Drogeriemarkt ausgestorben ist? Da haben alle geheult. Aber bei den Videotheken sagt keiner mehr was. Und die gehen immer mehr zugrunde. Es ist traurig. Wir müssen jetzt noch mal kurz einen kleinen Break machen, Jan. Dein Platz 2 noch schnell.
Mein Platz 2 sind die Sopranos.
Und was hättest du da gerne gespielt? Ein Opfer, was gefoltert wird?
Nee, ich hätte gerne einen Mafiosi gespielt, weil das ist meiner Persönlichkeit sehr nah. Ich
bin absolut.
Mein zweiter Name ist Abu Shaka. Jan Abu Shaka Böhmermann. Jan Rommel, Rommelchen, Jan von Rundstedt.
Rommelchen Abu Shaka. Du, ich wickel dich jetzt in so eine richtig klassische Mafia
Palli-Foil.
In so ein Parmaschinken ein. Und dann sind wir gleich zurück mit unserer Nummer 1 der Serien, wo wir gerne mitgespielt haben. Hier erstmal ein richtig fetter, heißer Song. Hey, der letzte, hier, hallo?
Was?
Hallo?
Hallo?
Hallo, bist du da?
Ja, ich bin da. Wieso, warum denn nicht?
Nö, nur so, weil ich ein bisschen verwirrt bin heute.
Ich bin noch da. Wir sind mitten in den großen fünf Serien, in denen wir gerne mitspielen. Ich würde das gerne abschließen, ganz kurz. Mein Platz 1 ist
Game of Thrones. Ich bin aber erst dran mit
Klammern. Nein, Game of Thrones, habe ich schon gesagt. Und zwar, weil ich nämlich gerne mal, ich wäre gerne der Bruder in der Szene, wo der Bruder, die blonde Königin.
Khaleesi, oder wie der ist, Khaleesi.
Nein, nicht die. Die will doch keiner. Die andere, die böse.
Khaleesi ist
die böse.
Nein.
Ich fahre auf die blonde, böse.
Nein, die Drachenfrau
Mutter ist die von dem extrem unsympathischen kleinen König ab. Und ich wäre gerne einfach der Bruder gewesen in der Nummer. Aber es ist egal. Ist egal.
Ich wäre gerne der Liebhaber, der neue von Khaleesi, von der Drachenfrau.
Nein.
Und doch, also bei mir auf Platz 1, auch bei mir auf Platz 1 ist Girls, die Serie. Und ich.
Du wärst, weil du gerne mal.
Ich wäre gerne so ein
Driver.
Ja?
Adam Driver, ein Opfer von Lena Dunham.
Ja, genau. Ich wäre einfach gerne Opfer. Also, in
Englisch. Oh, Lena Dunham.
Ja.
Im Buch von Lena Dunham ist rausgekommen. Ich glaube, diese Woche extrem schlechtes Buch.
Ist es schlecht?
Ja, extrem schlechtes Buch. So wie sie ihre Serie geschnitten oder hat schneiden lassen, so ist das Buch geschrieben. Extrem schlecht.
Magst du Girls, die Serie?
Ja, sehr, sehr. Mhm. Aber auch Girls allgemein. Ja, oh, ich habe schon mal erzählt, ich bin von einem Rudel Frauen großgezogen worden.
Ich auch. Und die haben mich immer, also die haben mich also reduziert auf meine körperlichen Skills.
Hier sind Old Man Fantasies am Sonntagnachmittag, beziehungsweise Abend, je nachdem, auf welchem Sender ihr
so, das hört. Waren die großen
Und das fünf. Waren die großen fünf.
Ja. Genau.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Jan, heute Abend gibt es wieder Spiegel TV. Wollen wir noch eine kleine Vorhersage machen?
Kann ich mir vorstellen, dass das die Leute interessieren würde, ja.
Also ich tippe heute folgendes Thema. Ich habe eins. Ein Bodyguard packt aus mein Leben an der Seite von Helene Fischer, die letzten 2,5 Jahre. Sie ist eine durchtriebene kleine
Sexbombe
mit wechselnden Partnern und hat Koffer voll Kokain in ihrem Kofferraum über die Grenzen gebracht. Die hat mir Kilo, um jetzt mal einen alten Kollegen, den Hip-Hop, die hat mir Kilo über die, also der, ein Zitat von dem, die hat mir Kilo über die Grenze gebracht als der Tourbus der Weather Girls.
Ja. Finde ich sehr interessant. Auch ein Thema könnte natürlich sein, Friedensnobelpreisträger, da nochmal ein bisschen so einen kleinen politischen Ansatz oder auch nochmal die Geschichte nacherzählen.
Ja.
Von der 17-Jährigen ist natürlich eine spannende Geschichte, sowohl politisch als auch natürlich sehr ans Herz gehend, ist eine Sache, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass das Spiegel TV diese Woche macht. Dann natürlich, wo ist Kim Jong-un? Ist eigentlich unvermeidlich diese Woche, weil
die können da aber nirgendwo rein und filmen. Die kommen nicht nach
Nordkorea. Ja, aber die haben vielleicht einen alten Dissidenten oder sowas. Oder mexikanische Drogenmafia. Der Drogenboss von Juarez ist festgenommen worden und die haben da irgendwie so einen Doppelnamenträger 7 Jahre lang im Dschungel gehabt und der kommt jetzt zurück und macht einen Beitrag.
Ja.
Ansonsten Ebola vielleicht? Ist das ein Thema?
Ja, das ist ein Thema, was aber momentan so akut und aktuell ist, dass es, glaube ich,
da sind die vielleicht gar nicht, oder vielleicht das um mal was Abseitiges, das ist ja auch oft mal Spiegel TV, gerne mal was Abseitiges und auch, wo Leute mit emotionalen Aussagen in der Kamera dann irgendwie glänzen, vielleicht das Taxigewerbe unter dem Druck des Mindestlohns. Ich glaube, es geht jetzt ab 1.11. los oder sowas und dann maulende Taxifahrer, die von Uber Konkurrenz bekommen, von MyTaxi und jetzt auch noch Mindestlohn und das Taxigewerbe in Deutschland ist am Boden. Irgendwie sowas vielleicht.
Das kann auch noch sein. Oder auch noch irgendwas.
Formel 1?
Ostalgie irgendwo und Ostalgie.
25, ja klar, natürlich 25 Jahre. Jetzt schon für den 9.11. den Mauerfall vorbereiten. Da ging die große Spiegel TV Sternstunde, die haben ja Material wie kein anderer Sender, weil die haben einfach. Die haben einfach Leute damals überall an jeder Stelle in der Mauer gehabt, wo irgendwie ein Meißel durchgebrochen ist. Da war einer von Spiegel TV als erster dahinter. Und das ist die große 25 Jahre Spiegel TV Nummer wird der Mauerfall sein. Na klar, das wird jetzt vorbereitet.
Das wird vorbereitet.
Mit Leuten von damals, die in irgendwelchen komischen braunen Parkern mit Dauerwelle über die Mauer geklettert sind und heute irgendwie geschieden. Er in Westdeutschland, sie nochmal neu verheiratet, Kinder alle irgendwie schwer gestört und Spiegel TV fragt nochmal, wie es damals war.
Genau, und durchsucht nochmal die alten Plattenbauten nach alten Reliquien du weißt schon, was ich meine.
Und IMs von der Stasi hinterherlaufen am Alexanderplatz. Wie haben die Menschen, die damals so drangsaliert haben, aufgetrieben in so einem alten Plattenbau am Stadtrand von Lichterfelde oder sowas und dann wieder Stasi-Leute aus dem Haus klingeln. So, alte Stasi-Leute. Was haben sie sich dabei gedacht damals? Warum haben sie sich nie entschuldigt?
Ich habe gerade ich habe gestern eine Mail bekommen, Jan, wollte ich nur gerade sagen, von einem Mitarbeiter, tatsächlich einer aus meiner alten Schulzeit, und nee, ein alter Arbeitskollege von mir, arbeitet bei Spiegel Online und die feiern jetzt 20-jähriges Jubiläum und ich wurde gefragt, ob ich eine Gratulation Richtung Spiegel Online
habe. Habe ich auch bekommen.
Mann, die sind so wählerisch, so wahllos, meine ich. Dich fragen sie auch. Ich dachte, sie fragen nur mich.
Nein, habe ich auch gefragt. Für 20, und hast du es gemacht oder hast du nicht gemacht?
Hatte ich auch Torge angeschrieben? Hieß der Torge?
Ich guck mal kurz.
Das ist nämlich ein Typ, mit dem habe ich früher im Mojo Club an der Tür gearbeitet, vor 20 Jahren in Hamburg. Kein Witz. Torge Witte Michael, ich wusste bis heute nicht, dass aus dem nochmal was wird. Und jetzt arbeitet er bei Spiegel Online.
Bei mir ist anonym. Wahrscheinlich haben sie bei dir den persönlichen Draht. Er hat in der Redaktionskonferenz gesagt, den Olli Schulz, den kenne ich von damals von der Tür noch, den frage ich persönlich. Und dann fällst du auf diese billige Kumpelei herein.
Ja,
der Spiegel, weißt du, ich sympathisiere sehr mit dem Spiegel, ne? Mhm. Aber das ist mir einfach ein zu unsicherer Laden. Der Chefredakteur des Spiegels macht das alles kaputt, was Stefan Aus mit seinen kleinen Pferdehänden über 50 Jahre aufgebaut hat. Reißt Wolfgang Büchner mit seinem großen Internetarsch, reißt er alles wieder ein. Wenn Stefan Aus das noch miterleben müsste, ne, dann würde der sich wirklich
im
Stall umdrehen.
Zum Glück sitzt er irgendwo in Nepal in einer Opiumhöhle und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein und hat sich da völlig rausgezogen aus dem Daily Business, oder?
Ich möchte mich nicht einmischen in interne Angelegenheit, aber nochmal ein Tipp an alle Leute, gerade vom Printspiegel. Mhm. Das Internet wird sich nicht durchsetzen. Beharren Sie weiterhin auf Ihren Einzelbüros und arbeiten Sie, egal was Sie machen, arbeiten Sie gegen die Leute von Spiegel Online, weil die, das kann nichts Gutes sein, was Leute, die vor Monitoren sitzen und da Texte ins Internet schreiben, das ist nicht so gut wie Leute, die Texte für Papier schreiben. Vergessen Sie, Internet, das darf sich nicht durchsetzen. Niemals, niemals, niemals. Und trauen Sie Wolfgang Büchner nicht. Sie dem nicht.
Die großen Worte des Systemkritikers Jan Böhmermann.
Nee, des großen Medienkritikers und beobachtet dessen, der Spiegel Wolfgang Büchner macht den Spiegel kaputt. Der muss, das Print ist die Zukunft. Lasst euch von dem nicht erzählen, dass Internet wichtig ist.
Wollen wir nicht ab nächste Woche dann mal ein bisschen Zeit Online supporten oder sowas?
Zeit Online?
Ja. Die Zeit?
Den geht's zu gut. Den geht eher den so Süddeutsche Online, süddeutsche.de oder sowas oder Frankfurter Rundschau.
Oder Reichsbürger.de. Lass die doch mal hochkommen. Mit Zeit, wenn du als Fürsprecher.
Mir ist das egal, vor wem ich rede. Reichsbürger oder ein Haufen Baseballkeulen schwingender Nazis. Das sind alles Menschen für mich.
Liebe Radiohörer, unsere Sendung geht schon wieder zu Ende und uns ist es auch völlig egal, was sie da draußen.
Eine Sache noch, Sache noch.
Okay. Stell dir mal vor,
Save and I Do, so Freunde, auf so einer Bananenkiste in der Innenstadt von Burj Al Arab, hier Kobane. Leute, liebe ISIS, Leute, liebe Kurden, ganz Timeout, ganz kurz mal eben. Ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Sie liebt mich einfach nicht.
Vielleicht sollten wir Save and I Do in den Nahen Osten schicken und dann singt er da.
Der muss einfach mal, wenn Save and I Do mit seinem Wohnmobil bekifft durch Syrien fährt. Ich glaube, da soll Ursula von der Leyen mal schön zu Hause bleiben und die Schutzwesten können auch bei der Bundeswehr im Lager liegen bleiben. Save and I Do ist, ein Save and I Do ersetzt 5 Einsatzkompanien der Bundeswehr.
5 Kampfhubschrauber. So, das war's für diese Woche. Vielen Dank.
Ja. Ich rede auch von den ISIS-Leuten und dann auf einmal vielleicht hilft es ja sogar was. Würde ich mir wünschen. Also, Save and I Do, ab im Nahen Osten. Viele Probleme sind gelöst. Unsere und deren.
Das ist, weißt du was, und so mit so einem tollen Ende. Also
Win-Win.
Ey, damit kriegen wir vielleicht wirklich jetzt den Friedensnobelpreis, weil wir bieten Vorschläge, wie wir die Welt retten können.
Ja, wir jammern nicht. Wir machen konstruktive Lösungen.
Absolut. Ja, das war mir eine große Freude. Wir sprechen das jetzt bis nächsten Sonntag wieder, nicht? Aber da schlägt immer ein Radiomikrofon in meinem Herz für dich. Für sie da draußen auch.
Irgendwo in meinem Herzen liegt immer ein XLR-Kabel für dich, Olli.
Wo ich immer andocken kann, oder?
Genau. Ja, nee, ist ein Männchen. Du bist ja auch ein Männchen. Da müssen wir mal einen Adapter kaufen, weil
das
Musikproduktiv in Osnabrück. In Ibbenbüren. Nee, warst du früher auch immer Musikproduktiv?
Nee.
Kennst du das?
Kenn ich nicht mehr.
Das ist meine erste lange Autofahrt.
So, wir werden jetzt langsam ausgeblendet. Ich kriege ein Zeichen, wir reden zu viel.
Tschüss.
Wollen wir gerne noch ein bisschen telefonieren privat? Ich muss mit dem Auto zurückfahren.
Nee.
Ach, komm.
Ich muss Fingernägel schneiden, das dauert lang.
Oh, American Nails mit Jan Böhmermann.
Nächste Woche.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.